Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich.
So, jetzt haben wir es auch mal geschafft, mit der Aufnahme anzufangen.
Also wir hätten locker, aber das sagen wir ja so oft aus dem Vorgespräch, was wir nicht aufgezeichnet haben, eine Sendung machen können. Obwohl inhaltlich… Ja,
andere Podcasts sind nur halb so lang, ja.
Andere Podcasts sind nur halb so lang, ja. Was hat ein bekannter deutscher Podcast als Subtitle? Alles andere sind nur Podcasts.
Ja, genau.
Ja. Hat er ja nicht ganz unrecht. Ja, da sind wir wieder an einem sonnigen Sonntag. Das ist der einzige Tag in der Woche, wo es bei uns einmal nicht geregnet hat. Und was mache ich? Ich setze mich an den Rechner zusammen mit dir und
so ist das richtig.
Versuche einen Podcast aufzunehmen.
Also bei uns ist es leider nicht sonnig.
Bei uns schon, doch. Hat dann nochmal aufgezogen. Ab morgen soll es wieder regnen.
Also. Das freut mich für dich. Ja, es ist ja jetzt wieder so, das ist so typisches Herbstwetter,
ja. Ja, ich glaube, das geht jetzt auch noch ein bisschen so weiter. Naja, was will man machen?
Ja, mein Gott, das gehört ja auch dazu. Also es kann ja nicht alles nur Sommer sein.
Nee, es muss ja auch regnen.
Auch wenn sich manch einer das wünscht.
Naja, ich glaube, die Leute, die sich das gewünscht haben, die haben sich auch etwas korrigiert in den letzten Jahren nach den Hitze- und Dürre-Sommern.
Nein. Gerade wie es so heiß war und wie die ganzen, auch gerade jetzt die Nachrichten waren aus dem Ausland beziehungsweise von unseren europäischen Nachbarn mit den super heißen Tagen beziehungsweise auch mit der Dürre, wo dann so Kommentare kamen wie, endlich ist es mal warm, ja, endlich haben wir mal Sommer. Und so, boah, Freunde.
Ja.
Und ich so, ist schon okay. Ja, ja. Passt schon.
So sei es.
Ja, vor allem ist es ja immer wieder schön, ja, bei anderen Themen ja auch, ja, manche meinen es, oder wie gesagt, machen ja dann einen Witz oder es kommt mal was Sarkastisches oder so. Ja, das ist ja alles in Ordnung. Aber wenn es dann Leute auch noch ernst meinen,
ja, das, und bei manchen kann man es auch teilweise nicht so erkennen, ob das jetzt Sarkasmus ist oder ob das jetzt ernst gemeint ist. Manchmal habe ich auch meine Nöte, das zu erkennen. Naja.
Naja.
Was soll's. Und ganz schlimm ist es dann, wenn Leute abdriften in ganz spezielle Bereiche. Das wird dann mal ganz schlimm. Wo man eigentlich dachte, dass sie vorher noch relativ mit gesundem Menschenverstand unterwegs gewesen sind. Und man dann auf einmal sieht,
was
sie da
so. Das meinst du? Nee, ich habe jetzt gedacht, wenn sie dann die Themen hijacken und dann was ganz anderes aufmachen, ja, und dann und so, what?
Ja, so völlig aus dem Zusammenhang gerissen, genau. Ja. Man redet über Erdbeerjoghurt und die fangen dann an, über Semmelknödel zu reden, so ungefähr, ja.
Ich hätte jetzt gesagt, du redest über Erdbeerjoghurt und dann fangen sie von der Fake-Mondlandung an oder so, weil das sind wirklich Sprünge, die teilweise gemacht werden, wo ich mich auch frage, ey, Freunde.
Ja.
Man kann ja über alles, aber wie kommst du jetzt bitte da drauf? Was hat es denn überhaupt mit dem Ursprungsthema zu tun?
Ja. Letztens in so einem Lego-Forum unterwegs und da ging es um das Lego-Modell, dieser Moonlander, den es ja von Lego gibt.
Nice.
Ne? Hatten wir übrigens auch schon mal im Podcast besprochen, das Ding. Und dann gab es dort da so ein paar Kommentare, ja, das ist ja eh alles gefaked, das wurde doch im Studio gedreht und also dachte ich, ach du lieber Gott, jetzt geht das jetzt auch selbst schon hier los. Also Mann. Ja.
Ja, eben noch über Klima gesprochen, jetzt schon wieder die Fake-Mondlandung. Ja, mal gespannt, ob der ein oder andere Hörer da auch nochmal was dazu sagt, beziehungsweise schreibt. Nee, bei manchen Sachen muss man sich echt fragen.
Ja.
Ja, wie kommen die da drauf? Ja, weil Kubrick, ja, hat ja wirklich gute Filme gemacht. Ja.
Ja.
Aber das ist dann doch mal ein ganz anderes Kaliber, ja.
Das ist wohl wahr. Gut. Dann,
aber bevor wir jetzt hier weitermachen mit mit diesem Loch schaufeln, um es mal so auszudrücken.
Och, wir haben schon öfter mal Löcher gegraben.
Ja, da sagst du was, ja. Die ein oder andere Leiche haben wir auch vergraben, ne?
Nö, das glaube ich jetzt nicht. Also ich nicht.
Na, welche Leiche hast du im Keller, Tobi?
Also metaphorisch gesprochen schon, aber jetzt so wahrhaftig habe ich da keine. Irgendwann fängt es ja dann an zu stinken, ne?
Der einzige Kommentar jetzt dazu, ich habe keinen Keller.
Ach so, ja, stimmt. Ich schon.
Ich habe keinen, ja genau.
Also mein deswegen. Keller ist voller Vintage-Computer, also das kann man jetzt nicht so als Leiche bezeichnen. Also vielleicht eine Technikleiche in dem Sinne, aber als richtige Leiche nicht.
Ja, ich habe schon gedacht, jetzt sagst du, aber Thomas, du hast doch einen großen Garten und ja. So schöne Rosen.
Jetzt wissen wir auch, warum die so gut wachsen.
So, komm, jetzt lassen wir wirklich mal anfangen.
Ja, wir haben so ein paar Themen zusammengekratzt. Es ging jetzt nochmal, oder es geht jetzt wahrscheinlich nochmal so ein bisschen um die neuen MacBooks und um die neuen Prozessoren. Und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt noch so rausgekommen sind. Zum Beispiel, dass man das MacBook Pro auch mit einem USB-C-Kabel schneller aufladen kann. Das war ja bisher nicht die Möglichkeit. Wenn man diese Schnellladefunktion ausnutzen wollte, musste man zwangsläufig das MagSafe-Kabel verwenden. Und jetzt hat man auch die Möglichkeit, über diese 100-Watt-Grenze hinauszugehen. Wenn man diese 140 Watt erreichen will, dann kann man das auch tun, muss allerdings ein spezielles USB-C-Kabel haben, was 240 Watt kann. Dann hat man die Möglichkeit, seinen Laptop auch über USB-C mit 140 Watt aufzuladen. Ja, das Kabel wird natürlich auch von Apple angeboten. Allerdings würde ich das jetzt nicht unbedingt kaufen, weil es gibt auch alternative Kabel, Hersteller, die 240 Watt Kabel anbieten, die deutlich günstiger sind, die auch dementsprechende Zertifizierungen haben.
Ich wollte gerade sagen, die qualitativ aber trotzdem
genauso gut sind.
Okay, zum Beispiel, sind, ja, also jetzt nicht keine billige China-Ware.
Zatecky oder Ugreen, das sind so die beiden Hersteller, die ich empfehlen kann, wo ich auch die Kabel auch auf Langzeit getestet habe. Und wo ich sagen kann, die bauen vernünftige Kabel. Natürlich gibt es da draußen wahrscheinlich auch noch andere Hersteller, die genauso gute Kabel bauen, aber diese beiden Marken, darüber kann ich sagen, dass die funktionieren oder dass die bei mir halt vernünftig funktionieren. Ja, schöne Funktion, dass das jetzt auch geht, wurde dementsprechend standardtechnisch angeglichen. Genauso ist der Hochleistungsmodus jetzt auch in den 14-Zoll-Geräten heruntergetropft. Das war ja bisher nur bei den 16-Zoll-Geräten möglich. Nun kann man das auch in den 14-Zoll-Geräte freischalten oder aktivieren, muss man allerdings auch den M3 Max-Chip haben, weil bei den Pro gibt es keinen Hochleistungsmodus. Jo, das sind so die zwei Kleinigkeiten. Dann ist mir noch aufgefallen,
Genau, da spielt ja auch der Gaming-Modus mit rein, ne? Das
genau.
Ist ja da beim macOS. Und was ich jetzt gesehen habe, und auf mehreren Kanälen, aber unter anderem ja auch bei dem Markus, ist, wo er auch nochmal gerade über die Leistung gesprochen hatte, jetzt in Bezug auf Gaming, wobei er auch gesagt hat, man erkennt Apple ja nicht unbedingt als Gaming-Notebook-Hersteller, beziehungsweise, dass sie da so erfolgreich wären, was Gaming betrifft. Aber wie gesagt, bei ihm und bei anderen hat man jetzt mittlerweile so ein paar Demos gesehen von aktuellen Spielen, auch unter anderem ja Lies of P, ja auch, so ein Souls-like. Mhm. Und holla die Waldfee, also in 4K, mit den Einstellungen, die sie da gezeigt haben hier, sieht verdammt gut aus. Also das macht wirklich Hoffnung auf mehr. Klar, so ein 16 Max kriegst du natürlich auch nicht geschenkt, ja. Und der Haupteinsatzzweck da ist ja auch ein anderer als Gaming.
Ja.
Aber gerade, wie gesagt, Lies of P ist ja auch ein aktuelles Spiel. In seinem Genre auch gut getestet, ja, beziehungsweise auch recht erfolgreich oder erfolgreich unterwegs. Mhm. Und da so ein aktuelles Spiel, das auch, wie gesagt, eine Demo-Version zur Verfügung stellt. Ja, du musst da nicht mal kaufen, sondern du kannst dir die Demo runterladen und auf deinem Gerät dann mal austesten. Das zeigt schon mal, ja, wie gut die Hardware oder was Apple da mit ihrem einfachen ARM-Chip machen kann. Das lässt wirklich hoffen, ja, auf mehr in Zukunft. Und ich bin ja nach wie vor, ja, ein bekennender PC-Spieler. Auch wenn es momentan mit der Hardware so ein bisschen hinkt. Mhm. Aber das, wie gesagt, ist schön zu sehen, dass ich bin der Meinung immer noch nicht, auch wenn Apple davon redet, ja, dass so ein Hauptaugenmerk ist, ja, oder die Richtung, in die sie wirklich gehen wollen. Aber dass die Hardware jetzt gerade auch in dem Bereich zu so was möglich oder fähig ist, das lässt für die Zukunft auf jeden Fall schon sehr stark hoffen, ja.
Ja.
Hoffentlich passiert da ein bisschen mehr.
Ja, da im Moment hat man wieder so ein bisschen Hoffnung am Horizont oder ist so ein wenig Hoffnung am Horizont erkennbar, auf jeden Fall.
Ja, und wie gesagt, und selbst wenn man da vielleicht noch ein paar Abstriche machen muss, beziehungsweise nicht auf diesem 40er ja, exorbitant teuren Nvidia-GPUs jetzt angelangt ist, die Qualität, man muss sich die Videos dazu wirklich mal angucken, ja, gerade auch bei der nativen Bildschirmauflösung von den 16ern, immer so ein Thema. Das ist natürlich, wie gesagt, um das dann zusätzlich noch machen zu können, ja, für jemanden, der vielleicht wirklich sonst zum Spielen noch einen PC da stehen hatte oder vielleicht auch sich einen Windows-Laptop entsprechend gekauft hat, ja, mit Leistung. Und du kannst das in Zukunft vielleicht dann wirklich auch mit deiner Mac oder Apple-Hardware machen, die du sowieso kaufst, ja. Das ist schon.
Ja. Und man muss dazu sagen, die Leistung ist auch ohne Netzteil abrufbar. Ne? Wir wiederholen uns zwar, aber das ist ja halt in der Windows-Welt nicht immer der Fall, dass man diese volle Leistung auch ohne Netzteil abrufen kann. Ich glaube, es gibt nach meiner Meinung kein Gaming-Notebook, was die volle Leistung mit einem Akku realisieren kann. Ich glaube, da gibt es nichts am Markt. Man braucht dann schon, um den kompletten Speed ausnutzen zu können, eine permanente Stromversorgung, also auch die Versorgung letztendlich dann über ein Netzteil. Das ist ja so ein Problem.
Ja, wobei gerade beim Spielen oder so würde ich sowieso sagen, häng's dran, beziehungsweise hab's Netzteil auf jeden Fall dabei, weil das ist natürlich schon sehr, sehr stromhungrig, ja.
Naja, klar. Gut, dann nützt der im Endeffekt der Akkubetrieb auch nichts, wenn der nach einer halben Stunde alle ist.
Na, so extrem ist es jetzt
nein, nicht. Ich habe es jetzt überspitzt ausgedrückt, ist schon klar.
Ja, klar.
Ja. Gut, aber wie gesagt nochmal, du hast gerade das Video von Marcus Brownlee angesprochen. Wenn man sich jetzt so die Reviews anschaut, die so erschienen sind, dann kann man im Endeffekt schon bestätigen, dass so diese Geekbench-Werte, die halt vorab herausgekommen sind, sich so in etwa bestätigt haben. Das ist alles im Endeffekt so, wie wir es erwartet haben. Und das hat sich so bestätigt in den Reviews, wie es im Vorfeld schon herausgepurzelt ist aus den Geekbench-Werten oder aus den Geekbench-Punkten heraus. Dass zum Beispiel auch der Max auf Augenhöhe ist mit den M2 Ultra etc. Das hat sich alles mehr oder weniger
genau.
So bestätigt.
Und was ja da in vielen Publikationen auch ein Thema war, war gerade das Plus an Leistung im Vergleich zum M2, wo ja viele gesagt haben, das ist jetzt nicht so die Welt oder man hätte sich da mehr erhofft oder gewünscht. Wobei einmal Apple, ja, und wir ja auch schon immer gesagt haben, vom M2, ja, das Upgrade auf den M3 ist ja für viele normale Anwender draußen eher die Ausnahme.
Ja.
Und Apple sagt ja auch viele, oder sie gehen davon aus, dass dass Upgrader, die halt jetzt auf den M3 kommen, sogar noch vom Intel kommen. Und wenn man da mal guckt, wie der Sprung von Intel zum M1 war, ja, und jetzt machst du den Sprung vielleicht von deiner Intel-Maschine zu dem M3, das sind ja Welten.
Ja, auf jeden Fall. Und was mich so ein bisschen irritiert hat, sowohl positiv als auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, dass Marcus gesagt hat, das ist ja alles super und auch die Leistung ist toll, aber er bleibt bei seinem M1 Max, das reicht für seine Anwendungsfälle komplett aus und er braucht jetzt nicht unbedingt auf ein M3 umzusteigen. Und bei ihm ist es jetzt nun wirklich nicht der Faktor Geld, der das limitiert, sondern wahrscheinlich reicht es wirklich für seine Anwendungen aus.
Ja, und das wobei, zeigt, da muss man aber auch wieder ein bisschen relativieren. Klar, für das, was er unterwegs macht, reicht ihm sein M1 aus. Und er hat ja damals auch den Vergleich gezogen zu dem Intel Mac Pro, den er ja teilweise auf Reisen mit dabei hatte, mit dem Koffer, den er sich da ja angefertigt hat, wo er gesagt hat, der M1 mag zwar in dem einen oder anderen Bench halt nicht ganz so gut sein wie der Pro, aber das ist auf jeden Fall ein Quantensprung für ihn, was jetzt das mobile Arbeiten betrifft. Und er hat ja einen aktuellen Mac Pro noch zu Hause.
Ja, das ist korrekt, also aber trotzdem ist er ja auch unterwegs und schneidet Videos. Also er macht jetzt ja unterwegs nicht nur Office-Anwendungen und er könnte ja, wenn
er… Heavy Workload gehe ich davon aus, macht er zu Hause. Also.
Ich meine, wenn er jetzt unterwegs den Need hätte, unbedingt, dann könnte er ja ohne weiteres umsteigen. Aber es reicht vollkommen aus und das hat mich so ein bisschen…
Aber da siehst du auch das, was andere oder was Apple ja auch angesprochen hat. Der Upgrade-Zyklus Und ich würde durchaus sagen, dass Marcus ein Profi ist. Ja,
ja, auf jeden Fall.
Das ist kein Heimanwender und auch kein
Pro.
Das ist ein Profi.
Ja.
Und wenn er schon sagt, er sieht jetzt für sich jetzt nicht die Mega-Veranlassung, und das ist ja nicht negativ gemeint, auf den Power, von M1 zu M3 ist es ja auch wieder zu sehen. Ja, auf jeden Fall ist der Sprung ja größer als vom M2 zum M3. Aber wenn er sagt, er sieht für sich und für seinen Workflow, den er hat und für den Anspruch, den er hat, jetzt zwar klar die Steigerung, aber er setzt ja dann auch wieder Anschaffungspreis ja gerade auch für andere, und also nicht nur für sich, ja in Relation zu dem, was er an Mehrleistung kriegt. Und wenn die Power von dem M1 ja nach wie vor ausreichend ist, warum sollte er upgraden? Und das trifft ja auf andere, ja, die ja nicht so unterwegs sind wie er oder so den professionellen Anspruch auch haben wie er noch viel mehr zu.
Eben.
Und deswegen ist auch die Aussage, die Apple getroffen hat, dass viele wahrscheinlich jetzt von dem Intel auf den M3 upgraden, der ist nicht an den Haaren herbeigezogen. Ja, weil einfach da, wie gesagt, jetzt so lange, ja, das reicht mir ja noch aus und ich weiß ja, was ich da dran noch habe, ja, und das Geld an Investitionen, aber jetzt ist es einfach soweit, weil einmal die Intel-Hardware ist ja mittlerweile wirklich gut abgehangen. Und da wird es Zeit, dass man sich umguckt, ja, auch als Privatanwender. Da muss man sich wirklich mal überlegen, ja, weil so zukunftssicher ist es einfach nicht mehr. Die Hardware, die du da jetzt stehen hast. Und wie gesagt, in der M3 ist natürlich dann jetzt schon sehr verlockend, ja.
Ja, auf jeden Fall. Naja, es ist ja nicht nur die Leistung, die dich dann irgendwann einschränkt, sondern die Betriebssysteme schränken sich auch immer weiter ein. Das Feature-Set wird immer kleiner und du hast halt nicht den vollen Feature-Umfang bei den aktuellen Betriebssystemen, wenn du mit Intel…
Die Ausstattung, Thunderbolt, wie gesagt… je nachdem, wie alt deine Hardware ist, ja, hattest du noch dein SD, beziehungsweise Wi-Fi ist ja mittlerweile auch schon wieder ein paar Generationen weiter.
Ja.
Auf
jeden Fall. Also, und das war ja auch in dem Video gut zu sehen oder in diesem Präsentationsvideo, dass sie ganz stark auch nochmal die Intel-Leute adressiert haben. Ja, jetzt wird es aber höchste Zeit, dass ihr mal umsteigt und jetzt solltet ihr mal verstärkt darüber nachdenken. Auf jeden Fall.
Ja, wobei da auch wieder Kritik ja gerade aus der Intel-Welt kam, ja, mit was sie das verglichen haben.
Ja, das stimmt.
Weil das wäre ja nicht die aktuelle Intel-Hardware. Ja, klar, aber die vergleichen das mit der Intel-Hardware, die Apple verkauft hat.
Ja, und vor allen Dingen, sie vergleichen es mit der Intel-Hardware, wo es wahrscheinlich auch am meisten Sinn ergibt, dann umzusteigen, wo denn der Faktor am größten ist und wo wohl auch wahrscheinlich, logischerweise, wie du es eben sagtest, die meisten Apple-Kunden oder wo die Apple-Kunden mit unterwegs sind, was Apple letztendlich verbaut hat. Es bringt ja keinen Vergleich mit den aktuellen Chips letztendlich.
Genau, weil die aktuellen Chips kriegst du ja gar nicht oder hast du ja, oder die, sagen wir mal, die aktuellen Chips heute, hast du ja niemals oder Apple. Noch nie in Apple-Hardware gekriegt, weil ja die Transition dann war. Und dass sie dann, wie gesagt, zu den Intels diese verbaut haben, gerade in letzter Generation vergleichen. Also ich kann es verstehen, klar.
Genau.
Man würde sich auch nochmal, um wirklich die Zahl halt relativieren zu können, auch nochmal wünschen, dass man aktuelle Intel-Hardware. Aber das ist ja auch das, was jetzt kommt, ja, oder beziehungsweise die Tests, die jetzt gemacht werden, gerade von Windows und Intel-Seiten, von Windows-Seiten, da wird ja gerade gegen auch die aktuelle Technik getestet und das ist ja auch legitim, ja, dass man das macht. Das, wie gesagt, relativiert ja dann auch wieder so ein bisschen die Zahl. Klar, weil wenn du hörst, ja, so viel oder um den Faktor, ja, klar, das ist halt zu der Hardware, die ich vielleicht noch da stehen habe. Aber das ist ja auch keine tagesaktuelle Hardware. Ja.
Genau.
Die ist ja jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre obsolet.
Ja. Und ich meine, diese Tests machen dann ja auch die Medien und die dementsprechenden Fachzeitschriften und die Online-Publikationen. Diese Tests muss nicht Apple vornehmen in einer Präsentation. Und natürlich versuchen die ihre Präsentation so positiv wie möglich für die M3s abzubilden. Und ist natürlich ganz verständlich, dass man es so macht. Und wenn man jetzt diese ganzen Vergleiche da aufzählen würde mit den aktuellen Chips, wie umfangreich soll denn diese Präsentation werden? Wie langweilig soll es denn werden, wenn sie da wirklich nur die ganze Zeit irgendwelche Folien abbilden in der Präsentation?
Macht aber auch für den normalen Mac-Anwender keinen Sinn, weil, wie gesagt, die Chips hätte er ja auch gar nicht haben oder die hat er zu Hause als Anwender nicht stehen. Ich will ja wissen, was kann die aktuelle Hardware im Vergleich zu dem, was ich da stehen habe.
Genau, natürlich.
Und wenn das noch ein Intel ist, dann, wie gesagt, will ich ja auch wissen, was ist das im Vergleich zu meinem. Ja.
Natürlich kann man auch so argumentieren, man möchte Neukunden generieren, die wahrscheinlich noch nicht in der Mac-Welt oder die gar nicht in der Mac-Welt zu Hause sind. kann man auch so argumentieren, dass man die rüberziehen könnte mit Vergleichen zu aktuellen CPUs, aber okay.
Ja, okay, das ist wieder interessant in dem Vergleich Batterielaufzeit beziehungsweise Power zu
Effizienz halt.
Genau. Ja. Denn die Charts haben sie ja auch gezeigt. Ja, also von daher, das passt schon. Apple-Fanboys.
Ja, aber ich sag mal, wer eingefleischter Windows-Fan ist und wer in seiner Windows-Welt zu Hause ist, der ist auch sehr schwer zu überzeugen. Also ich glaube,
Warum auch? Ja, das Einzige ist halt, wenn du wirklich, den Effekt gibt es ja wirklich, ja, dass wenn die Leute halt sich dann ein iPhone oder früher war es ja der iPod gekauft haben, dass sie darüber den Weg dann auch zum Mac finden.
Ja, aber
wie gesagt, der iPod war da ganz groß drin. Der Mac Mini war da auf jeden Fall, gerade der erste, war da auf jeden Fall ein Riesending, um Leute dann halt in oder zum Mac zu bringen. Mhm. Inwieweit es heute noch so funktioniert, ist die andere Frage, weil das iPhone heute ist ja auch nicht mehr wie das alte, ja, beziehungsweise du brauchst ja heute auch zur Aktivierung keinen Rechner mehr, ja, im Prinzip.
Ja.
Von daher, inwieweit es da noch so Effekte gibt, die mag es geben, weil wenn jemand mit seinem iPhone zufrieden ist, guckt er vielleicht auch mal nach dem MacBook. Ja, die Frage ist halt da wieder, ja, du brauchst halt wie das eher halt ein günstiges Einstiegsmodell, ja, weil wenn du da jemanden sagst, der hat sein iPhone gekauft, auch wenn er viel Geld fürs iPhone bezahlt hat, ob er dann nochmal bereit ist, 3.000 ja, für ein MacBook Pro hinzulegen, ist halt die andere Frage. Ja.
Gut, das haben wir ja. Wir haben ja immer noch das M1 MacBook Air im Sortiment. Ja.
Genau, du hast immer noch einen günstigeren Einstiegspunkt, beziehungsweise das MacBook Air als aktuelles Gerät ist ja auch günstiger, hat zwar auch noch einen hohen Preis, aber wenn man guckt, was man teilweise für ein iPhone bezahlen kann, gerade im Macs, ja, je nachdem, wie viel Speicher du auch haben willst, bist du da auf jeden Fall in den Preisregionen unterwegs, ja, was auch ein MacBook Air kostet.
Ja.
Und dann sagst du, okay, ja, wenn ich schon im Markt bin für ein neues Gerät, ich bin mit dem iPhone sehr zufrieden, ich habe vielleicht noch eine Apple Watch, ja, beziehungsweise vielleicht auch noch ein anderes Produkt, ja, von Apple, ein iPad vielleicht noch. Warum sollte mein nächster Rechner nicht ein Mac werden? Ja?
So ist es, genau.
Ja. So, aber da sind wir jetzt auch schon wieder ganz weit weggekommen von dem, was wir eben eigentlich noch hatten.
Ja, da gibt es dann noch so eine kuriose Geschichte. Einige M3 MacBooks, wohlbemerkt der Standardserie, also aus dem Einstiegsbereich, also ohne Pro oder ohne Max-Chip, die sind noch mit einem alten macOS ausgeliefert worden, und zwar mit macOS Ventura in der Version 13.2. Und das ist schon relativ alt. Und das Problem ist, dass man kein automatisches Update über die Systemsteuerung durchführen kann oder über die Systemeinstellung. Systemsteuerung heißt es, glaube ich, bei Windows. Also über die Systemeinstellung, über den Punkt Softwareaktualisierung. Das wird quasi abgelehnt oder er findet dementsprechend keine neuere Version. Man muss dann dementsprechend, nee, es war nicht 13.2, es war 13.5. Ventura 13.5 lese ich gerade bei uns in den Notizen. Und man muss dann quasi sich das manuell installieren oder man muss quasi manuell ein Update durchführen. Und das geht quasi, indem man sich die Install Assistant Datei runterlädt und dann kann man quasi auf das aktuelle Betriebssystem upgraden, also auf Sonoma, auf die aktuellste Version 17.1 irgendwas. Man muss halt quasi den manuellen Weg gehen. Aber es kann einige Nutzer, die jetzt nicht so versiert sind, schon so ein bisschen aus der Bahn werfen. Was mich dann quasi so ein bisschen stutzig gemacht hat, so ein altes Betriebssystem auf so einen aktuellen Rechner. Also für uns ist es ja ein ganz aktueller Rechner. Das lässt ja darauf schließen, dass die Dinger schon sehr früh vorproduziert worden sind und dass da schon die Geräte ganz lange irgendwo bei Apple rumliegen. Im Endeffekt so lange, wo Ventura 13.5 das aktuelle Betriebssystem war oder macOS 13.5 noch das aktuellste Betriebssystem war.
Ja, möglich. Ja.
Also, sind Sie da irgendwie so ein bisschen durcheinander gekommen mit Ihrer Produktion oder mit Ihrer...
Kann sein, ja. Oder aber es hat nur jemand die falsche Version zum Klonen bereitgestellt. Ja.
Weiß ich nicht. Glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube eher an die Theorie, dass die Dinger schon sehr weit vorproduziert worden sind.
Ist, ja, ist möglich. Ist auch immer die Frage, wie sind halt die M3s vom Band gefallen? Weil wir stecken ja nach wie vor noch in den neuen iPhones, ja, in der Produktion. Ja. Die teilen sich ja den 3-Nanometer-Prozess. Wir haben ja auch schon gesagt, mal gucken, wie die Lieferzeit, also wenn wirklich noch neue MacBooks kommen, und die kamen ja jetzt, wie werden sich die Lieferzeiten entwickeln, beziehungsweise wie teilen sie das halt von der Chip-Produktion auf? Mhm. Und klar, wenn die natürlich wussten, oder beziehungsweise halt, ja doch, sie wussten ja, wie lange sie oder wie der Vorlauf sein muss oder wie sie die Produktion aufteilen können, ohne dass sie halt gerade bei ihrem Kerngeschäft mit den iPhones halt irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Mhm. Wussten sie natürlich, mit welchem Vorlauf sie die MacBooks produzieren müssen, ja, weil wenn sie nur 10 Stück in der Woche produzieren können, also übertrieben jetzt gesagt, dann wissen sie natürlich, okay, dann müssen wir auch x Wochen im Voraus halt mal anfangen mit der Produktion. Und dann kann natürlich so eine Softversion, die da aktuell draufkommt, dann auch mal obsolet sein, wenn die Geräte im Laden stehen. Was natürlich dann gerade wieder die Problematik, beziehungsweise was wir auch fürs iPhone gehört haben, Insta-Updates durch die Verpackung und sowas, ja, natürlich dringlicher macht, auch für die Macs.
Wollte ich gerade sagen, das ist richtig, genau. Da ist das wahrscheinlich ein wenig komplexer als bei den iPhones. Ja. Mhm. Aber das wäre dann natürlich auch eine Idee, das für die Macs einzuführen.
Mhm. Ja.
Ja, und das Problem war halt auch.
Das ist ja die Frage, ob es kommt, weil die Architektur ist ja nicht so weit auseinander. Von daher.
Ja, aber dieser Wake-On-Prozess ist natürlich ein bisschen, denke ich mal, wesentlich komplexer als beim iPhone. Was du ja über ganz andere Prozesse.
Wie die Lösung dann aussieht, ja, und wie das funktionieren kann, klar. Aber wie gesagt, generell gesehen ist ja die Architektur nicht so weit auseinander. Gerade wenn du mal guckst, ja, heutzutage, welche Platine steckt in einem iPad Pro, ja, wie sieht die von MacBook Air zum Beispiel aus?
Ja, ja.
Ja. So weit auseinander sind die jetzt nicht, ja.
Nein.
Und von daher sind beide, es sind alles ARM-Systeme.
Ja.
Klar, das eine ist ein MacBook, das andere ist ein iPhone, aber das könnte durchaus sein, dass das, also es wäre zu wünschen, ja, gerade auch wieder für so Fälle, egal wie selten sie vorkommen, dass halt die Möglichkeit besteht, im Store oder im Lager, ja, je nachdem, ein Update noch durchzuführen für die Geräte, ohne dass du die wirklich aus der Verpackung holen musst,
ja. Ja, auf jeden Fall. Ein Karton mit USB-C-Anschluss.
Ja, das wäre, glaube ich, mal die uneleganteste Lösung, die du machen kannst.
Ja, aber das war jetzt auch nur ein Spaß.
Vor allem, je nachdem, stell dir vor, du hast da die Verpackung im Laden stehen und einer hat irgendwo einen Exploit rausgefunden und haut dir da
schon
die,
klar.
Oder prickt dir die Systeme im Store. Ja.
Das war jetzt auch mehr auch ein Spaß. Sinn. Das war
ja, klar.
Wer würde ja auch die Kosten einer Verpackung noch nach oben treiben, unnütze. Du musst ja dann noch die Verbindung wieder zum Gerät innen drin herstellen, das nach außen führen, das ist ja alles Humbug, also das war jetzt wirklich nur ein Spaß. Obwohl, aus Spaß wurde ernst und er ist halt 5 Jahre alt, ich meine, sage ja, niemals nie. Ne?
Also das geht schnell, ja.
Es gibt Dinge, naja, wo wir gerade beim nächsten Thema sind. Da ist ja im Netz oder besser in der Apple-Bubble eine Riesendiskussion entbrannt oder zumindest die Bubble, die ich beobachtet habe. Und zum Teil gebe ich auch den Leuten, den Anwendern und auch den Pro-Anwendern, gebe ich auch recht, dass die sich darüber so aufregen, dass die Pro-Geräte nur 8 GB RAM haben.
Ja, die Diskussion haben wir doch schon.
Ja, die haben wir schon lange, aber ich meine.
Schon so lange.
Die Prozessoren schreiten voran, aber die Arbeitsspeichergröße bleibt nach meiner Meinung oder ist seit langer Zeit auf der Stelle stehen geblieben. Man sieht es ja auch allein daran, dass ja dieses Modell, worüber sich die Apple-Szene so ein bisschen aufregt, immerhin schon 512 GB SSD als Standardkonfiguration hat, aber der Arbeitsspeicher ist noch auf dem Standardlevel stehen geblieben. Und das mag zwar am Anfang, wo diese M1 rausgekommen sind, noch so mehr oder weniger vertretbar gewesen sein, aber wir sind jetzt im M3-Zeitalter und man muss dazu sagen, dieses MacBook trägt den Namen Pro in der Bezeichnung und 8 GB sind nach meiner Meinung absolut nicht Pro. Und da gab es auch ein schönes Interview mit einem doch etwas höheren Tier bei Apple, nämlich mit dem Bob Borchers, Produktmarketing-Chef für die Kategorie. Und er meinte, ja, 8 Gigabyte sind nicht vergleichbar oder sind vermutlich, da muss man auch genau hinschauen und lesen, vermutlich nicht vergleichbar zu 16 Gigabyte bei anderen Systemen. Ne? Und er hat gesagt, bei anderen Systemen, er hat jetzt auch vermieden, das Wort Windows in den Mund zu nehmen, aber was gibt es draußen noch? Es ist letztendlich das größte konkurrierende System, das ist halt Windows. Bei Linux sieht es nochmal ganz anders aus, aber ich gehe davon aus, dass er Windows-Systeme meint und er geht davon aus, dass 8 GB vergleichbar sind mit 16 GB in der Windows-Welt. Und ich sage mal so, das mag ja alles sein, aber trotzdem hat ja das Gerät nur 8 GB, auch wenn es vielleicht vergleichbar ist oder nicht vergleichbar ist. Und ich halte diese Aussage, auch diese anderen Dinge, die er noch so von sich gegeben hat, für sehr, sehr fragwürdig. Und natürlich muss er diese Entscheidung verteidigen, dass Apple sich dazu entschieden hat, nur 8 GB in dem Modell reinzupacken. Und es ist nach meiner Meinung nicht mehr zeitgemäß und es ist nicht vertretbar. Jeder, der ein wenig mehr macht, der ein Hauch mehr ambitionierter mit seinem Rechner umgeht, der kommt ganz schnell mit den 8 GB an seine Grenzen. Und das ist jetzt nicht nur unbedingt derjenige, der jetzt eventuell Videoschnitt macht oder sonstige Dinge macht, sondern der vielleicht intensiv mit zwei Browsern arbeitet und wo parallel schon mehr als nur 5 Tabs offen sind. Und es gibt durchaus Leute, die arbeiten mit Chrome und Safari parallel und machen nicht jedes Mal den Browser zu. Und da ist heutzutage 8 GB absolut nicht mehr standesgemäß. Und da geht es jetzt auch nicht um wirklich zu sagen, naja, das reicht aus, das reicht nicht aus. Ich bin der Meinung, und ich habe das in den letzten Tagen auch nochmal durchgetestet, weil ich habe ja nämlich ein Testsystem stehen von einem Kunden, wo ich ein etwas größeres Netzwerk betreue und ich habe ja quasi ein 1:1 Abbild von dem Rechner stehen oder von den Rechner stehen, die auch flächendeckend in der Firma unterwegs sind. Und das ist ein Mac Mini mit M1 und 8 GB RAM. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen versucht, ambitionierter mit dem Gerät zu arbeiten und das Ding kommt schon sehr, sehr, sehr schnell an seine Grenzen. Und das liegt jetzt nicht am Arbeitsspeicher, das liegt jetzt nicht am Chip, sondern das liegt am Arbeitsspeicher, das dann irgendwann im Grenzbereich unterwegs ist. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt wirklich ein Heavy Workload mit dem Gerät veranstaltet, sondern um etwas mehr als, sagen wir mal, Pages offen zu haben und E-Mail oder ein E-Mail-Client offen zu haben, sondern, ich sag mal, intensives Arbeiten mit einem Browser oder mit zwei Browsern parallel führt das System schon an seine Grenzen. Und das ist nicht mehr zeitgemäß, zumindest nicht, wenn da Pro draufsteht. Ist meine Meinung. Jetzt sagt der Thomas gar nichts mehr. Sein Arbeitsspeicher ist voll.
Der hat, ja genau, der ist vollgelaufen. Ja. Meine 4 GB sind vollgelaufen.
Ja.
Nee, vor allem, da wir sowieso schon jetzt den Fall haben, dass über die M3-Familie hinweg die Speichergrößen ja teilweise auch nicht einfach in den 8, 16 und so weiter Schritten laufen, sondern du hast ja, glaube ich, auch die 12er Schritte, 12, 648, ne?
18, 36.
18, genau. Du hast ja eh schon, also die sind ja eh schon weg von diesen traditionellen Achterpotenzen einfach.
Ja.
Warum kann man dann nicht sagen, okay, selbst wenn, vielleicht aus Kostengründen uns die 16, aber dann gehen wir einfach zu 12.
Ja.
Dann lass uns die 8 nicht verdoppeln, sondern lass uns 12 machen.
Und das ist ja genau der Punkt. Ich denke, Apple hat absichtlich das so gestaltet, dass sie sagen, okay, dann geh zum M3 Pro rauf. Das ist ja dann der nächstgrößere Schritt.
Mhm.
Und es ist ja dann nicht nur, dass da denn mehr Arbeitsspeicher drinsteckt, sondern da habe ich auch gleichzeitig noch einen weiteren Thunderbolt-Port. Das kommt ja auch noch dazu.
Mhm. Ja.
Also wer bereit ist, schon 2000 Euro dafür auszugeben, der sollte auch bereit sein, den nächsten Schritt zu machen und wenigstens die Pro-Variante vom Chip zu nehmen. Und ich denke, das ist ein absolut…
Wow, aber das sind, glaube ich, 500 Euro Unterschied, oder?
Ja, aber du wirst mit diesen 8 GB keinen Spaß haben. Das kann ich dir garantieren. Es sei denn, du machst wirklich nur ganz, ganz stupide… Büroanwendungen.
Du kannst doch aber da auch 16 reinhauen, oder?
Kostet 230 Euro mehr. Aber dann
ja, also die Hälfte von 500.
Ja, aber dann habe ich aber auch einen M3 Pro-Chip und nicht nur einen M3-Chip.
Ja, aber das sind ja nochmal, das sind aber nochmal 270 Euro.
Ja, aber ich habe dann auch wieder noch eine Schnittstelle mehr. Also das sind ja noch andere Faktoren, ja, aber die da eine Rolle spielen.
Ja, ne? Das sagen wir, aber wenn jemand nur auf den Preis guckt und wie gesagt, für den ein M3 im Einstieg eigentlich vollkommen ausreicht, und du sagst, okay, aber hau dir da zumindest mal noch die 16 GB rein. Dann haut er da die 16 GB rein und greift nicht zum M3 Pro.
Ja, obwohl das...
Wobei du da sagen kannst, du kriegst für die 500 ja nicht nur den Speicher verdoppelt, ja, sondern du kriegst ja 18 anstatt 16.
So ist es.
Ja, das sind nur 2 GB, aber dann kommt ja, wie gesagt, das, was du sagst, dann noch dazu. Er ist schneller, ja, du hast mehr Anschlüsse, ja. Das sind ja nur zwei der Sachen, ja. Beziehungsweise das sind ja mit zwei wirklich ausschlaggebende Sachen auch noch. Aber wie gesagt, wenn jemand sehr preissensitiv ist und da ein 14er Pro haben will, ja, zu einem Einstiegspreis, also ich würde auf jeden Fall darauf hinweisen, ja, auf 8, ja, sollten auf jeden Fall mal 16 sein. Klar, und dann ist der Preis, der Sprung zum Pro nicht mehr so groß, ja, weil das sind dann noch 270 Euro.
Ja. Oder es sei denn, einer macht wirklich nur absolute Office-Anwendungen mit dem Gerät. Aber dann ist natürlich auch die Frage, brauche ich dann wirklich ein M3? Dann kann ich mir auch ein M1 MacBook Air kaufen und spare dann nochmal richtig Geld, wenn ich wirklich nur Standard.
Ja, oder beziehungsweise ein M2, ja.
Genau, ja, genau. Also das, also da hat sich...
Oder sagen wir mal, nicht M2, aber du kaufst dir ein MacBook Air. Anstatt
mit ja, Pro. Das ja. ist dann natürlich wieder eine Abwägungsfrage, weil das MacBook Air hat ein wesentlich schlechteres Display als das 14 Zoll Pro Display. Da muss man dann wieder.
Ja, dann landest du sowieso irgendwann immer beim 16er Pro in der Max-Ausbaustufe.
Ja, die Displays sind ja genau gleich. Also die 14er und die 16er sind ja von der Auflösung und von der Technik
Nein,
genau gleich.
Nein, das ja, aber wenn du sagst, hier mit Ausstattung und dann,
also,
wie
ja.
gesagt, dann fehlt dir noch SD und dann fehlt dir ja. HDMI, ja, kriegst du ja alles für das Geld auch noch mit, ja. Wie gesagt, dann bist du irgendwo beim 16er in der Maximalausstattung.
Ja, und genau dieser Punkt, das hat Apple doch absichtlich gemacht. Die wollen die Kunden dazu bewegen, zu überlegen.
Okay, Upselling ist immer ein Argument.
Der ist ein Upselling-Punkt, genau.
Wenn du sagst M3 und der Kunde will aber lieber 16 GB haben, weil, um auf Nummer sicher zu gehen, dann ist der Preisunterschied wirklich nur noch 270 Euro zum Pro.
Ja.
Und ich wäre dann wahrscheinlich der Fall, wenn ich sage, okay, das sind, okay, 270 Euro sind viel Geld, ja. Aber das geht ja, du behältst das Ding ja nicht nur 3 Monate. Ja?
So ist es.
Du hast den ja wahrscheinlich über mehrere Jahre im Einsatz. Ja, zumindest mal 2, würde ich jetzt mal davon ausgehen, eher länger. Ja, guck mal, wie lange wir unsere Hardware aktuell einsetzen. Ja, da sind ja 10 Jahre ein Klacks. Ja, zumindest bei mir. Mhm. Also was jetzt den Mac betrifft. Mhm. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist halt so. Ja, das Ding läuft und läuft und läuft. Klar, ich habe jetzt vor einiger Zeit ja End of Life erreicht, was die macOS Updates betrifft. Klar, aber wenn du alleine so lang, aber wenn du jetzt selbst mal mit obsolet oder so rechnest, ja. Und du kannst ja so viel an den Dingern ja wirklich nicht mehr selbst machen, ja. Da ich an meinem Mac Mini konnte ich ja wenigstens noch Speicher und beziehungsweise die SSD tauschen, ja. Das geht ja heute alles nicht mehr.
Ja.
Aber wenn du selbst nur mit 7 Jahren rechnest, ja, 7 Jahre sind eine verdammt lange Zeit, ja.
Ja.
Auch wenn die Zeit schnell vorbeigeht, sind 7 Jahre trotzdem eine richtig lange Zeit für, um die Hardware zu nutzen. Und dann sagst du, die 270 Euro auf die Nutzungsdauer gerechnet, ja, das ist echt ein Witz, dann würde ich hingehen und würde zum M3 Pro greifen, hätte 18, okay, 16 oder 18, ja, lass das mal dahingestellt, ja, wurscht. Aber, ja, du kriegst ja dann den schnelleren Rechner,
ein Port
die Anschlüsse.
Mehr. Genau.
Wie gesagt, das wäre halt so meine Argumentation, ja. Weil wenn du einmal anfängst, halt abzugraden, ja, dann, ja, wie gesagt, ist der Unterschied zu dem M3 Pro jetzt auch nicht mehr die Welt. Aber wenn wirklich jemand so preissensitiv ist und er ein Pro unbedingt haben will oder muss, ja, warum auch immer, klar, mein Gott, 2000 klingt besser als 2,5.
Das ist richtig, aber wie gesagt.
Aber ich würde ihm trotzdem sagen, bist du dir wirklich sicher mit den 8 GB? Weil.
Ja, klar. Und es ist ja auch so, heutzutage wird ja auch die Software nicht mehr so effizient programmiert und so effizient angepasst, wie es früher einmal war. Wenn ich mir zum Beispiel allein Chrome anschaue, wie speicherintensiv der Chrome ist. Und es gibt ja noch eine Steigerung von Chrome, wenn du mit Firefox unterwegs bist. Firefox ist eine richtige Speichersau. Das ist so. Der greift ja mal so richtig rein und zieht sich Arbeitsspeicher. Und wenn du dann noch diese, sagen wir mal, du arbeitest mit zwei Browsern parallel und das ist jetzt kein seltener Fall. Man kann jetzt nicht sagen, das ist eine exotische Anwendung. Ich kenne viele Nutzer, die zum Beispiel ganz viele Anwendungsbereiche nur in einem Browser machen. Das alles, was mit der Firma zu tun hat und mit privat diesem Browser nutzen etc. pp. Also da gibt es schon realistische Anwendungsszenarien, wo man wirklich mit zwei verschiedenen Browsern arbeitet. Und da sind 8 GB nach meiner Meinung absolut nicht mehr vertretbar. Allein, weil sich Microsoft Teams an Arbeitsspeicher rauszieht, etc. Du machst ja nicht jedes Mal deine Anwendung komplett zu, startest dann die nächste Applikation. Du arbeitest ja parallel und das geht halt mit 8 GB nicht. Und habe ich letztens irgendeinen Podcast gehört, da hat einer doch das Blaue vom Himmel gelogen, was der alles mit 8 GB RAM anstellen kann angeblich. Dann habe ich das nur mal ansatzweise ausprobiert, was er da an Anwendungsszenarien veranstaltet und er ist bei 20% von dem, was er da angeblich mit 8 GB realisieren kann, bei mir schon komplett in die Knie gegangen. Also, es gibt Leute, die reden sich das schön und lügen das Blaue vom Himmel.
Ja, alle sich es schönreden und lügen sind immer meiner Meinung nach definitiv zwei Paar verschiedene Schuhe. Wenn für ihn das Arbeiten mit 8 GB noch möglich ist, auch wenn der Workload das System in die Knie zwingt und er vielleicht da ein paar Sekunden auf den nächsten Bildschirm warten muss, beziehungsweise das Swappen anfängt und auch bei einer schnellen SSD, je nach Datenmenge, immer noch so ein Thema, ja, kann man zum Ruckler führen, wenn das für ihn noch praktikabel ist.
Ja gut, bei mir ist das System zum kompletten Stillstand gekommen, von dem, was er da
dann
angeblich…
Dann machst du was falsch.
Klar, logisch. Klar. Mehr als das Gleiche auszuprobieren, was er da ausprobiert, kann ich auch nicht tun.
Ja.
Naja, gut.
Nee, aber klar, man hätte sich ein bisschen mehr gewünscht, vor allem gerade, weil, wenn man mal guckt, wie die Speicheraufteilung jetzt ist bei den M-Chips, warum hat man da nicht gesagt, okay, dann hauen wir da 12 GB rein?
Ja.
Wir sind auch keine 16, aber du bist auf jeden Fall besser als mit 8 unterwegs.
Auf jeden Fall. Und ich sage mal, dass es steht Pro dahinter und heutzutage ist Pro nicht mehr mit 8 GB zu arbeiten. Das ist meine Meinung.
Ja, mein Gott, viele bezeichnen sich als Pro, ja, und haben einen kleinen Instagram-Kanal, auf dem sie hier 2-3 Kochvideos im Monat posten.
Ja.
Das ist halt immer die Frage, ja. Für einige ist halt das Pro im Pro. Alle im MacBook Pro nicht jetzt unbedingt so die Definition von Pro, wie wir sie halt verstehen. Ja.
Das ist korrekt. Ich kann natürlich auch mit einem Mac Mini, wo nicht Pro hintersteht, Pro arbeiten, erledigen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit der Namensgebung was zu tun. Aber wenn ich natürlich wirklich Pro im Namen drin stehen habe, dann passt dieser
Erwarten wir auch Pro-Specs.
Zumindest
und 8 Gigabyte, wie du schon gesagt hast, ist nicht unbedingt ein Pro-Spec. Ja.
Es passt ja auch nicht zu
aber der. Für mich ist allerdings dann auch eine 512er SSD kein Pro-Spec für ein MacBook. Da müsste für mich auch schon wieder 1 Terabyte stehen.
Ja, gut, darüber kann man diskutieren, aber die Speichergröße ist jetzt nicht unbedingt dafür ausschlaggebend, wie schnell man mit Prozessen arbeiten kann oder wann bei Multitasking-Prozessen das Ganze zusammenbricht. Das ist jetzt nicht unbedingt davon abhängig, wie groß meine Festplatte oder mein Speicher ist.
Ich sag ja für mich.
Und das kann ich noch notfalls mit extern angebundenen Platten, SSDs abmildern.
Ja,
aber mit
was
Arbeitsspeicher.
Für mich allerdings dann auch schon, ja, aber das macht für mich schon diesen transportablen, auch wenn es wirklich sehr nice transportable SSDs ja gibt oder auch Thunderbolt-Lösungen gibt, das macht für mich so, dass das MacBook auch schon wieder oder das widerspricht diesem MacBook-Gedanken.
Das ist korrekt.
Wie gesagt, deswegen, also für mich hätte eine ProSpec also nicht nur mindestens 16 GB Speicher, sondern auch eine 1 TB Festplatte.
Klar.
Was natürlich dann gerade in der Konfiguration von so einem Standard M3 den Preis so weit durch die Decke bringt. Ja,
das ist so.
Das macht definitiv keinen Sinn.
Zumindest in der Apple-Welt schießt durch die Decke.
Das, genau. Ja, genau. Das ist halt nochmal so die andere Diskussion, die man führen kann. Inwieweit macht oder sind diese Preise überhaupt gerechtfertigt? Gerade die Update-Preise für die SSD. Ja, okay, RAM sowieso, ja, aber SSD auch wieder. Das hatte sich die letzten Jahre immer so mal ein bisschen nach unten korrigiert. Ja, dann ging es mal wieder ein paar Euro hoch.
Ja.
Mir macht es trotzdem Bauchschmerzen.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber, mein Gott, was willst du machen? Wir haben gelernt, mit den Schmerzen zu leben, ja. Und sind halt bereit, den Kompromiss da entsprechend einzugehen, weil wir halt überzeugte Mac-User sind. Aber klar, mir bereitet der Preis auch Schmerzen. Aber da sage ich auch wieder, ja, dann rechnen wir uns schön, ja, ich benutze den mindestens x Jahre, das runtergerechnet, ja. Und dann sind die Aufpreise, haben sich da schon wieder ein bisschen relativiert. Klar kann man sagen, das ist halt so, wie sagt man da, nicht desillusioniert, der eine oder andere wird wissen, was ich meine, hoffentlich. Aber das ist halt, klar, es klingt jetzt wieder so blöd, wenn du sagst, es ist halt so, aber
ja, und das ist
wir haben ja auch keine andere Möglichkeit.
Das Arbeitsspeicherproblem, das ist auch wirklich jetzt auch sehr spürbar. Und ich bleibe bei meiner Aussage, dass das merkt jeder Nutzer, der nur ein wenig ambitionierter unterwegs ist. Und die Aussage, die ist zeitlos. Arbeitsspeicher ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Arbeitsspeicher.
Genau.
Und das ist wirklich so. Und man kann vielleicht auch eine...
Gerade heute, wo du es halt nicht mehr selbst aufrüsten kannst. Ja.
Zum Beispiel, ja. Und okay. Aber das Thema brauchen wir jetzt nicht noch länger ausdehnen. Meine Meinung ist dazu ja sowieso bekannt. Und ich teile ja die Meinung oder meine Meinung teilen ja auch viele andere Apple-Nutzer, die sich da im Netz Luft gemacht haben über diese 8-Gigabyte-Version. Und sicherlich mag dieser Bob Borchers in einigen Punkten recht haben. Aber es ist trotzdem nicht mehr zeitgemäß, Punkt. Und es bringt wirklich auch viele, nur wenig ambitionierte Anwender in Schwierigkeiten.
Also ich denke auch mit der aktuellen Version von macOS 10 sind wir nicht ganz so ressourcenhungrig oder RAM-hungrig wie Windows. Das ja, da haben wir garantiert einen Vorteil. Aber das ist ja nicht nur das Einzige, ja, was man laufen lässt auf dem System. Und gerade wenn man halt nicht unbedingt ein Power-User ist, aber viel mit dem Gerät arbeitet und vor allem parallel.
Genau.
Und Gott verbiete, ja, man will eine Virtualisierung laufen lassen auf seinem Rechner, dann würde ich sowieso sagen, ja, dann selbst 16, ja, sind da schon wieder ein Fragezeichen. Weil gerade bei so Fällen, je mehr RAM du draufwerfen kannst, umso besser. Ist halt immer eine Frage des Geldbeutels, ja. Aber klar, 8 definitiv, ja, auch generell. Ja, es sollte normalerweise bei keinem Gerät bei Apple mehr eine 8 irgendwo da stehen. Man kann es verstehen, ja, bei den Einsteiger-Versionen, ja, gerade auch bei MacBook Air, du willst da vom Preis her relativ günstig liegen, vom Einstieg her. Okay, 8 macht da durchaus Sinn, wenn das jemand nur als Schreibmaschine benutzt, passt. Ja, gar kein Problem. Aber wie du schon gesagt hast, bei den Pros, ja, sollte da definitiv mehr als eine 8 stehen. Von mir aus, wie gesagt, eine 12 wäre okay.
Ja.
16 wäre besser.
Ja.
24 wäre natürlich wünschenswert. Ja.
Ja.
32, gerade ja aufgrund des Preises und auch, wie gesagt, ist jetzt, denke ich mal, ein bisschen Overkill. Je nach Anwendungsfall, ja, klar, 32 kann man aufrüsten, wenn man es braucht. Aber ja, 8 als Einstieg. Das ist gerade auch bei den Pros, ja, mit den Preisen, wo es da anfängt, ist schon.
So ist es.
Gut. Shame on you.
Ja. So sehe ich das genau. So sehe ich das auch. Ja. Okay, dann lass uns.
Und da sagt mal wieder jemand, wir würden Apple nur über den Klee loben, ja.
Naja, ich sag mal, dass das MacBook-Line-Up ist im Endeffekt wirklich solide, aber dieses Gerät ist so der große schwarze Fleck auf der weißen MacBook Pro-Weste. Ne? Und der, und wenn man ins Detail guckt, ist halt der Arbeitsspeicher der schwarze Fleck. Hätte das Ding jetzt 16 GB, dann könnte man das durchaus empfehlen zum gleichen Preis. Wäre das ein rundes Produkt?
Ja klar, auf jeden Fall.
Und es wäre mehr oder weniger auch ein rundes Line-Up. Dann gäbe es vielleicht noch so einen ganz kleinen Punkt mit den Anschlüssen. Okay, aber darüber könnte man dann wirklich hinwegschauen. Mhm. Wenn das Ding 16 GB hätte, wäre das wirklich ein rundes, empfehlenswertes Einstiegsgerät in die Pro-Welt. Absolut.
Oder aber, was auch noch okay wäre, weil wie gesagt, wir haben ja auch gesagt, ja, dann rüst aber auf jeden Fall oder dann macht das Upgrade auf 16 GB. Wenn das Gerät nochmal 230, was das Update kostet, 230 Euro günstiger wäre.
Und es würde sich dann bei 1999 mit 16 GB befinden, genau, und mit 8 GB dementsprechend 230 Euro günstiger.
Genau, wenn du sagst, das ist die einzige Version, das 14er Einstiegsmodell für den, wie gesagt, die 2000, für die 17 irgendwas als Einstiegsmodell. Okay, ja, dann kommst du auch wieder näher in die alte 13er Pro-Ecke vom Einstiegspreis her. Und wie gesagt, du machst das Upgrade und liegst dann immer noch unter 2000. Mhm.
Genau.
Könnte einem immer noch Bauchschmerzen bereiten, weil 8 als Einstiegsmodell sind wirklich knapp. Aber dann hättest du auf jeden Fall halt immer noch das Argument, okay, aber der Preis.
Ja. So sehe ich das. Das wäre auch eine Option, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die Geräte dann sich so ein bisschen eingespielt haben von den Lieferzeiten her und wenn die sich etabliert haben, dass man dann auch im freien Markt, also bei den Drittanbietern, wie sie alle heißen, Gravis, you name it, dass man sie dann auch dafür den Preis bekommt, inklusive 16 GB oder knapp vielleicht 50 Euro über 2000, dass sich das dann so einspielt. Weil bei Apple sind die Geräte natürlich immer, da gibt es keine Angebote, da gibt es keine Aktionen, das findet man dann außerhalb vom Apple Store. Und nach wie vor kann ich das sowieso nur jedem empfehlen, sich da außerhalb umzuschauen.
Immer
da,
gucken, ja klar.
Also ich habe zum Beispiel mein Gerät bei Cyberport geschossen, den Mac Studio, und habe dann damals so richtig Geld gespart. Oder besser gesagt, im Vergleich zu den Apple-Produkten, oder besser gesagt, ich habe ein
zum
Apple Store so richtig Geld gespart. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wenn man auch ein bisschen Zeit hat zu schauen und nicht gleich sofort beim Produktrelease zu kaufen. Ich habe den ja auch nicht sofort beim Produktstart gekauft, habe dann auch noch ein bisschen gewartet. Und dann war der Preis halt dort, wo ich ihn haben wollte. Und auch die Ausstattung war so, wie ich ihn haben wollte. Und dann habe ich zugeschlagen.
Ja, das macht ja Sinn.
Ja. So ist es.
Klar.
So, und dann gibt es noch eine Kleinigkeit unter der Haube, die jetzt herausgekommen ist.
Haben wir noch was?
Oh, wir haben noch eine ganze Menge. Du hast ja gesagt, du hast heute sehr viel Zeit mitgebracht.
Nein.
Und dann gehen wir ja mal sehr, sehr entspannt durch unsere Themen durch. Jetzt habe ich ganz durch. Ach so, ja. Auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, Leute, da klammern sich ja wirklich die Apple-Fans an die allerkleinsten Strohhalme, die da so unterwegs sind. Es gab ein Interview mit The Verge und da gab es ein Statement, wo ein Apple-Manager bestätigt hat, dass Apple an keinen 27 Zoll iMac bastelt. Und es wurde explizit auch betont, dass es hier sich nicht um ein weiteres Modell handelt, was die Bildschirmdiagonale 27 Zoll hat. Und da haben natürlich die ganzen iMac-Fans sich wieder die Welt so richtig schön geredet und haben gesagt, ja, selbst wenn Apple jetzt nächstes Jahr einen 27,5 Zoll rausbringt, haben sie nicht gelogen, weil es ist ja nur ein, es ist ja, ja kein 27 30, Zoll.
32.
Genau, und sie haben sich ja wieder alles schön geredet und alle haben gesagt, naja, dann kommt vielleicht ein 32 Zoll etc. Natürlich ist nicht davon auszugehen, wenn Apple jetzt ein größeres Modell rausbringt, dass es dann wieder ein 27 Zoll Gerät sein wird, weil das dann auch irgendwo nicht mehr so zeitgemäß ist. Obwohl man könnte auch argumentieren, 24 Zoll sind auch nicht mehr zeitgemäß. Allerdings in dem Bereich, wo Apple das Ding wahrscheinlich adressiert im Moment, kann man noch sagen, ja, 24 Zoll sind okay. Und dieses Interview, ja, war so nichtssagend und ich glaube, das war auch so ein bisschen, um nicht irgendwelche Verkaufszahlen zu verschlechtern vom 24-Zoll-Gerät. Stellen wir uns nun mal vor, er hätte gesagt, ja, wir arbeiten ja, natürlich.
Beziehungsweise Mini oder Studio, weil wir haben ja auch schon immer gesagt, die Frage ist ja, inwieweit betrachtet gerade die Kombi Studio mit einem Display ja. Apple dann quasi als legitimen Nachfolger von einem großen iMac.
Ja. Ja.
Wobei dann ist die Frage, warum überhaupt noch den kleinen iMac, weil der Mini wird es ja im Prinzip auch tun. Also so ganz sicher ist sich Apple da noch nicht, was sie machen will mit dem iMac.
Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nostalgische Gefühle sind bei Apple, warum sie so am 24-Zoll-Gerät festhalten. Ich meine, der iMac ist ein Traditionsprodukt, das ist eine Ikone. Mhm. Und das Ding jetzt komplett vom Markt zu nehmen, das wäre natürlich ein wahnsinnig großer Schritt für Apple letztendlich. Mhm, das ist genauso, wenn sie jetzt das MacBook Air von der Bezeichnung her einstampfen würden. Da gab es ja auch in der Vergangenheit Diskussionen darüber, ob das Ding auch noch weitergeführt wird. Aber wir sehen ja jetzt, das Ding wurde weitergeführt, das MacBook Air. Ich kenne die Verkaufszahlen nicht vom iMac. Ich meine, wenn das Ding nicht mehr wirtschaftlich für Apple wäre, wenn das Ding nicht mehr in irgendeiner Weise einen vernünftigen Umsatz bringen würde, ich glaube, dann hätte Apple das Ding schon eingestellt.
Das ist halt die Frage. Du hast es ja eben schon angesprochen. Dem iMac haben sie viel zu verdanken.
Ja.
Das war eigentlich über die Jahre hinweg in der Kategorie All-in-One mit das Gerät, was eigentlich ganz vorne stand. Von daher, selbst wenn sie damit keine oder auf null rausgehen würden, glaube ich, würde Apple den ohne triftigen Grund nicht ganz rausnehmen. Deswegen macht, glaube ich, der 24er noch durchaus Sinn. Der 27er, gerade auch, wie wir ihn ja hatten mit dem iMac Pro, du hast eigentlich gerade mit dem Studio, ja, und selbst mit dem Mini eine sehr gute Lösung, um den 27er halt zu ersetzen. Gerade im Pro-Bereich, das Studio mit Displays deiner Wahl, ist eigentlich die bessere Lösung als ein iMac. Mhm. Deswegen, ja, nach wie vor habe ich ich würde mir einen großen iMac wünschen. Ich selbst bin nicht im Markt dafür, deswegen kann ich Apple gut verstehen, wenn sie sagen, die Verkaufszahlen sind da einfach nicht gut genug. Beziehungsweise, wir haben den iMac in 24 Zoll und wenn jemand was Größeres will, soll er sich halt ein Display und ein Studio oder ein Mac Mini kaufen. Kann ich Apple verstehen. Ich würde mir nur wie gesagt, Sie haben es ja jetzt gesagt, es ist, für mich war die Aussage eigentlich eher nicht kein 27er, sondern ein großer iMac.
Ja.
Und inwieweit das wirklich Marketing-Sprech war und Sie vielleicht nächstes Jahr einen 30er vorstellen, mein Gott, ja, die Möglichkeit kannst du nie ausschließen, weil was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Es sollte auch nie ein Video-iPod geben. Ja. Oder das war zumindest mal zu dem Zeitpunkt halt der Fall, aber dann kam er doch. Also sag niemals nie, ja. Aber ich würde jetzt erstmal kurzfristig mit keinem rechnen. Das definitiv.
Ich auch nicht. Und ich meine mit dieser Aussage, es gibt keinen 27-Zoll iMac, da haben sie ja auch im Endeffekt sich eine Tür offen gelassen, dass es halt größere gibt, wie wir es eben schon gesagt haben.
Ja, wobei ich das Statement eher so verstehen würde, sie arbeiten momentan an keinem großen. Ob der jetzt 27, 30, 32 Zoll hat,
mal
dahingestellt. Ich würde sagen, momentan, wie gesagt, halt keinen großen. Was natürlich nicht ausschließt, dass der irgendwann kommt.
Aber ich denke, dieses Statement ist schon fein überlegt, was sie da von sich gegeben haben, dass sie sich noch eine Tür offen lassen, doch noch was Größeres zu präsentieren und dass sie da nicht als Lügner dargestellt werden. Das ist genauso wie diese Aussage von Bob Borchers mit dem 16 GB und 8 GB. Da hat er auch gesagt, 8 GB sind vermutlich genauso performant wie 16 GB auf anderen Systemen. Da ist dieses feine Wort vermutlich ganz, ganz wichtig. Ne?
Es ist halt auch immer die Frage der Anwendung.
Ja, klar, aber
für ein Standard-Windows würde das auch noch ausreichen, wenn du nur deine E-Mails schreiben willst.
Ja. Gut, schauen wir mal. Und ich bin ja auch, wie gesagt, ich finde diese Lösung viel eleganter, dass man mehrere Systeme hat, die im Endeffekt einen externen Bildschirm benötigen, wie zum Beispiel der Mac Studio oder der Mac Mini, und man sich seine Konfiguration selbst zusammenstellen kann. Und ich bin mittlerweile, ich war ja noch nie ein Freund von All-in-One-Systemen, obwohl ich mal ein iMac hatte, ich gebe es zu. Und da war ich im Prinzip auch mit zufrieden, aber es hat mich jetzt nie so mit großer Freude erfüllt, alles in einem System zu haben, weil man ja auch zum Beispiel dann den Monitor, wenn der Rest nicht mehr State of the Art ist, mit wegschmeißt. Ja. Und es sind da draußen ganz viele iMac 5K-Geräte unterwegs, die einen hervorragenden Bildschirm noch besitzen, der gut funktioniert, wo die Hardware aber nicht mehr für die Nutzer ausreicht. Und das Ding ist dann einfach mehr oder weniger verkauft worden oder steht in der Ecke rum. Und es ist doch schade, dass ein hochauflösendes 5K-Display einfach nicht mehr genutzt wird. Könnte Apple auch anders lösen? Man könnte...
Wie war das? Target-Display?
Nee. Target-Display-Mode, das ging ja früher einmal, haben sie dann aber dementsprechend deaktiviert in den aktuellsten Generationen, die es dann gab, wurde es dann rausgenommen, dieses Feature. Und Apple redet immer von Nachhaltigkeit. Der schnellste Punkt, wieder in dem Segment Nachhaltigkeit einzuführen, ist, den Target-Display-Mode zurückzubringen.
Ja, oder lass es halt ganz.
Oder man soll es ganz lassen. Ja. Weil da gibt es so viel 5K-iMacs, die da unterwegs sind. Ich kenne ganz viele Firmen, die haben die Dinger in den Keller gestellt, weil einfach die Leistung nicht mehr ausreicht von den Prozessoren oder von den Leistungsdaten her, aber wo das Display noch einwandfrei funktioniert.
Also falls da mal eine abgeholt werden muss, sag Bescheid.
Das habe ich auch gesagt, aber so ganz zugänglich waren die dann doch nicht. Man weiß ja nie, was noch kommt. Ja, ich habe gesagt, okay, aber wenn der jetzt für euch nicht mehr ausreicht, meint ihr, der wird dann irgendwann später noch für euch ausreichen? Manche Argumentationen sind dann sehr merkwürdig.
Da installieren wir den nächsten Linux mal drauf. Ja, ja, klar.
Nee, bestimmt. Obwohl Windows läuft ja auf den alten Intel-Dingern. Aber wenn es unter macOS nicht mehr ausreicht, warum sollte es dann unter Windows ausreichen? So, und dann hat sich Mark Gurman nochmal zum Entwicklungsstand des M3 Ultra SoCs ausgesprochen. Naja, nichts großartig Neues, sage ich jetzt mal, dass die Entwicklung noch in einer sehr frühen Testphase ist und dass das Ganze gestaffelt ausgerollt wird. Wegen geringerer 3 Nanometer Produktionskapazitäten. Naja, gut. Dass jetzt in den nächsten paar Tagen der M3 Ultra kommt, das halte ich sowieso für unwahrscheinlich. Und er geht auch davon aus, dass
es wird wahrscheinlich so ein Silent-Update. Auf einmal kannst du ihn bestellen, ja.
Ich glaube, wenn der so leistungsstark wird, wie alle jetzt vermuten, dann wird das alles andere als Silent werden. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass sie jetzt erstmal die ganzen anderen Geräte auf den M3 Max und den M3 Pro bringen werden, Mac Mini und irgendwann dann auch das MacBook Air in irgendeiner Weise und dass dann zum Jahresende nächsten Jahres, also Ende 2024, dann der M3 Ultra kommt.
Oh, so. Ich glaube früher.
Naja, so Herbst oder so, denke ich. Also jetzt
Ich glaube früher.
Meinst du
früher? Ich glaube früher. Okay. Alleine schon, weil ich denke mal, einige werden wahrscheinlich auf die Updates auch der Studios warten.
Es könnte natürlich auch sein, jetzt mal so eine ganz steile These, dass der Studio kein Ultra bekommt, sondern nur einen Max und dass dieser Ultra wieder dem Mac Pro vorbehalten ist. Weil.
Also, da tun sie sich keinen Gefallen mit.
Naja, um jetzt mehr den Pro-Markt wieder zu.
Okay, den Pro-Markt haben sie ja mit dem Studio Ultra ja auch.
Ja, aber
jemand, der keine PCIe-Steckplätze braucht, aber trotzdem gerne, was heißt gerne, aber die Ultra. Und wie gesagt, momentan kannst du ja Geld sparen, indem du statt deinem Mac Pro den Studio kaufst.
Ja.
Und wenn sie den streichen sollten, vergrauen sie sich meiner Meinung nach einige Pro-Kunden, die das Studio lieben gelernt haben, weil sie die zusätzliche Funktionalität von dem Mac Pro einfach nicht brauchen, plus den Preisvorteil, den du einfach hast im Vergleich zwischen Studio und Mac Pro. Da wie alle notgedrungen müssten die ja in den Apfel beißen.
Ja,
weil da wechselt wahrscheinlich keiner zu Windows, ja, deswegen.
Es ist ja
das jetzt eher weniger. Aber wie gesagt, sie würden sich da, denke ich mal, Unmut einfach reinholen, ja. Und ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da den Ultra Mac, also Mac Pro exklusiv machen.
Ja, das war jetzt auch eine sehr steile These.
So abwegig ist sie nicht, weil wir ja immer gesagt haben, sie brauchen einen leistungsfähigeren Chip für den Mac Pro und hatten da ja noch überlegt, hier, wie sollte da eventuell der Chip aussehen oder wie viel mehr oder schneller sollte er als der Ultra sein. Das waren ja so Überlegungen, die wir vor langer, langer Zeit mal hatten.
Weil ich glaube, die Verkaufszahlen vom aktuellen Mac Pro, die sind nicht so berauschend. Weil das ja eine, das haben wir ja auch schon immer gesagt, die Zielgruppe ist ja noch spitzer geworden, dadurch, dass der Vorteil ja nicht mehr so riesig ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit wäre, den Mac Pro noch ein bisschen zu pushen und dass man da so ein bisschen noch die Verkaufszahlen ankurbeln könnte durch diese Art von Differenzierung. Man könnte dann eventuell so argumentieren, wenn der Ultra jetzt wirklich so leistungsstark wird oder nochmal eine wahnsinnige Schippe an Leistung obendrauf legt, dass man den im Mac Studio so nicht mehr gekühlt bekommt, dass man einfach diese thermischen Vorteile vom Mac Pro benötigt, um das vernünftig auf die Beine stellen zu können, das ganze Gesamtsystem. Das wäre vielleicht eine Argumentationsweise. Keine Ahnung. Man weiß ja dann auch nicht, wie der Ultra aussehen wird, ne? Leistungstechnisch oder was da passieren wird. Man weiß halt nur eins, er muss halt mehr bieten als der aktuelle Ultra, logischerweise.
Was ja wahrscheinlich allein schon aufgrund der Spezifikationen beziehungsweise der Leistungsdaten, die wir vom M3 Max gerade oder kennen,
genau,
auf jeden Fall der Fall sein wird beim Ultra. Ja. Die Frage ist halt, ob du da eventuell was machst über RAM. Dass du sagst, du kriegst die maximale Ausbaustufe nur im Pro.
Ja, oder dass man vielleicht dann doch eine Möglichkeit gefunden hat, RAM-mäßig mit Erweiterungsmodulen zu arbeiten. Das ist dann.
Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ja, wäre schön, wenn das möglich wäre, das Ganze.
Ja, das haben wir auch schon vor dem aktuellen Pro gesagt. Ja. Und sind ja auch davon ausgegangen, dass das mit ein Feature vom Pro einfach sein wird. Wobei, klar, wir haben da auch schon spekuliert, wie wird das mit der Anbindung des RAMs dann an die CPU werden, etc., weil die Architektur jetzt mittlerweile einfach eine ganz andere ist, wo wir auch schon gerätselt haben, wie will Apple das lösen? Sie haben es in dem Fall gelöst, indem sie gesagt haben, es gibt keinen externen RAM.
Genau.
Ja, ist ja auch eine Lösung.
Die einfachste
Art.
Und
ich denke mal, wie gesagt, das wird auch so weiterlaufen. Ich denke nicht, dass wir im nächsten Mac Pro eine Möglichkeit wieder sehen, eigenen RAM einzustecken. Ich glaube, wie gesagt, der Zug ist weg.
Ja, na gut, vielleicht wird ja dann auch irgendwann die Idee weitergeführt, einen M3 Extreme Chip rauszubringen. Das war ja auch in der Diskussion, das war ja schon beim M2 in der Diskussion.
Genau.
Hat man dann aber leider wieder verworfen, sprich Entwicklungskosten wären zu hoch und etc. pp. Aber gut.
Ich denke nicht, dass die Kosten gefallen sind.
Nee.
Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich eher. Deswegen würde ich da wie gesagt, auch noch ein großes Fragezeichen dran setzen, aber die Frage ist halt, ja, irgendwas muss, denke ich mal, mehr kommen.
Ja.
Aber, ja.
Es ist genauso eine Schwierigkeit, den Mac Pro jetzt einzustellen, wie es eine Schwierigkeit ist, den iMac einzustellen. Das sind beides sehr, sehr ikonische und wichtige Rechner für Apple und das ist schwierig, wenn man das jetzt einstellen würde, das Ganze. Den Mac Pro. Ja. Aber gut, wir werden sehen. So, und es gibt Neuigkeiten zu Sensoren oder zu Erkennungstechnologien in MacBooks. Da ist jetzt was Interessantes aufgetaucht. Flüssigkeitssensoren gibt es ja schon länger in MacBooks. Das hat ja schon mehr oder weniger Tradition. Das gab es ja auch schon in Intel-basierenden MacBooks. Also das ist eine Tradition, die sich schon sehr, sehr lange bei Apple durch das ganze Portfolio zieht. Meistens zu 99,9% sitzen die Sensoren innerhalb der Tastatur. Da sind dann Flüssigkeitsindikatoren verbaut, die dann den Servicetechniker ein Zeichen geben, ja Moment, da hat irgendjemand was verschüttet. Und das gibt den Techniker dann das Zeichen, ja, das ist jetzt keine Garantiereparatur, sondern da solltest du jetzt mal was in Rechnung stellen oder dem Kunden letztendlich ein Angebot unterbreiten, dass das nicht durch Gewährleistung oder durch die Garantie abgedeckt ist. Und jetzt ist mit macOS 14.1 ein Systemdienst, der im Hintergrund funktioniert, ans Tageslicht gekommen, der sich nennt Liquid Detection. Und der ist halt dafür da, über den USB-C-Port Daten zu sammeln und dann dementsprechend zu protokollieren, was nicht für den Nutzer öffentlich sichtbar ist, sondern letztendlich nur für den Servicetechniker, der das Gerät dann zur Reparatur bekommt und dann nachlesen kann in dieser Protokolldatei, ah, Moment mal, da ist jetzt der USB-C-Port mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen. Also es ist ein Hintergrundprozess, der, wie gesagt, die ganzen Daten sammelt und der den Techniker einen weiteren Einblick gibt, ob das Ganze mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist. Tja. So, interessant. Diese Wasserunfälle sind ja nun sehr weit verbreitet. Was ich immer wieder höre, dass diese Wasserschäden gerade bei Laptops, egal ob es jetzt ein MacBook ist etc., doch sehr, sehr weit verbreitet sind. Was mir persönlich noch nie passiert ist. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass sowas passiert, weil wenn ich mit einem Laptop arbeite, dann habe ich da keine Flüssigkeiten in der direkten Nähe stehen, die da irgendwie.
Ja, okay, das könnte schon passieren.
Ja, ich stelle dann mein Glas aber so immer so weit weg, selbst wenn es umfallen würde, dann würde das jetzt nicht mit dem MacBook in Berührung kommen.
Du trinkst auch nur aus dem Fingerhut, hm?
Nee, aber das würde dann entweder in eine Richtung fallen, das würde dann entweder in eine Richtung fallen, wo es hinläuft, wo nichts Gefährliches steht. Und wenn es dann umkippt, dass der Weg dann halt wirklich so weit ist, dass nichts in das MacBook reinläuft. Ja. Also eine Armlänge Abstand, hätte ich bald gesagt.
Nee, das gibt's bei mir nicht. Deswegen also Getränk, ja, Wasser jetzt, also auch Wasser zum, also Sprudel oder so, okay. Weil klar, Badewanne oder so, würde ich das Gerät jetzt nicht nutzen. Aber klar, ein Getränk, ja. Das wäre durchaus möglich. Ja. Also mir ist öfter als einmal in der externen Tastatur irgendwas zu trinken mal reingelaufen, weil ich was umgeworfen habe. Ja.
Also wenn ich jetzt am Mac Studio sitze zum Beispiel, das ist ja zu 90% mein Arbeitsplatz, da bin ich da auch nicht so ängstlich unterwegs, weil das ist dann letztendlich nur eine externe Tastatur. Wenn die kaputt gehen sollte, ist das noch ein relativ verschmerzbarer Preis. Und da bin ich jetzt nicht so. Aber wenn ich jetzt am Laptop arbeite, dann stelle ich doch die Flüssigkeiten sehr weit weg. Hm. Naja, okay. So. Dann habe ich noch eine interessante Firma gefunden. Besser gesagt, ich habe sie nicht gefunden. Ich habe einen marktbegleitenden Bericht gelesen oder von einer marktbegleitenden Publikation einen Bericht gelesen, wo es um das Thema geht, alte iPods aufzuarbeiten, umzubauen, zu aktualisieren. Diese Szene ist ja nie so ganz tot gewesen. Es gab ja schon immer wieder so Hobbyisten, die ihre Geräte umgebaut haben. Also da gibt es ja eine ganz große Community, die alte iPods umbauen, modifizieren. Das gab es ja sogar schon noch zu den Zeiten, wo die Geräte am Markt waren. Da gab es dann Umbauanleitungen, wie man sie von Festplatte auf eine Micro-SD-Karte umbaut. Da gab es dann Adapterlösungen. Das ist ja eine sehr aktive Szene. Und die ist jetzt nie so richtig vom Markt verschwunden. Und das Ganze ist jetzt, hat sich jetzt eine Firma aus der Ukraine zum Vorbild genommen und die haben gesagt, naja, wir können das Ganze doch etwas professioneller machen. Wir können Geräte, die noch am Markt existieren, aufkaufen, aufbereiten, refurbischen und auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Und das ganze Unternehmen nennt sich Player Mods und sie bieten iPads aus dem Jahre 2014, 2017 an, also ganz alte Geräte, die dementsprechend, oder besser gesagt, die letzten Geräte ihrer Art. 2014 wurde der iPod mit der Festplatte eingestellt. 2017 wurde der iPad mit Flash-Speicher eingestellt. Und 2022 wurde der letzte iPod Touch eingestellt. Und wie gesagt, diese ganzen Geräte aus der letzten Generation und aus der allerersten Generation und auch die dazwischen haben sie in großen Mengen vom Markt eingekauft und bauen das Ganze um und setzen es auf einen aktuellen Stand, zumindest was die Anschlusstechnik beanlangt. Sie statten die Geräte mit USB-C aus. Sie modifizieren die Akkutechnik, verwenden neueste Akkutechnologien und somit auch die Laufzeit verlängert sich dann mit dem ganzen Upgrade. Und man kann von 256 GB Speicher bis maximal 2 TB die Geräte ausstatten. Der Akku hat dann 3000 mAh. Und man kann sogar einen AirTag verbauen lassen, also schon die interessantesten Möglichkeiten. Allerdings muss man dazu sagen, man ist davon natürlich auch abhängig, solange die Betriebssysteme noch den iPod-Support unterstützen. Das heißt, wenn irgendwann mal diese Unterstützung, diese Anbindung, das Transferieren von Musik irgendwann von Sonoma oder von den kommenden macOS-Betriebssystemen nicht mehr unterstützt wird, dann hat man da wahrscheinlich erstmal Probleme. Vielleicht wird sich das dann ändern, wenn es dann irgendwelche Patches gibt, Modifikationen gibt etc. Aber man ist so ein bisschen von der Kompatibilität abhängig, die Apple uns noch anbietet für die Geräte. Und man muss auch dazu sagen, die Geräte sind nicht ganz günstig. Man kann, wenn man sie jetzt voll ausstattet, teilweise bis zu 1000 Euro dafür auf den Tisch legen. Je nach Ausstattung, je nach Speichergröße, je nach Anschlusstechnik und je nach Grundkonfiguration vom iPod. Ist eine interessante Sache, aber wahrscheinlich nur was für absolute iPod-Enthusiasten und Fans.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nämlich gerade mal auf der Seite und gucke mir die Preise an, weil es steht jetzt ab $298, aber
ja. Da ist dann zum Beispiel auch,
für, holla,
da ist dann zum Beispiel auch kein AirTag verbaut. Also das ist dann so die Standardausstattung. Und wenn man da so ein bisschen...
Ja, 256 GB. Ich habe mal hier angelegt, 2 Terabyte und einen großen Akku. Ja. Da bist du bei $800.
Ja. Da muss man schon Enthusiast sein.
Ne? Ja, das ist schon eine Ansage. Aber also ich bin ja, also dass ich meinen iPod Classic damals, ich glaube, das war eine 160er Platte, verkauft habe, da ärgere ich mich ja heute noch drüber.
Ja.
Aber jetzt nochmal so viel Geld ausgeben für einen Third-Party gemotteten iPod.
Da muss man schon Enthusiast sein und das Geld muss ein bisschen locker sitzen. Das, da gibt es andere Anschaffungen in der Apple-Welt, die mir im Moment
nicht. Ach, die bieten auch noch ein Update auf eine Taptic-Engine?
Ja, du kannst das Ding wirklich sehr, sehr hochspecken. Ja, das ist schon sehr umfangreich.
Wow, okay. Holla die Walfee. Ah, wenn ich jetzt bestelle, kriege ich es zum 30. November.
Naja, die Lage in der Ukraine ist jetzt ja auch nicht so stabil, sagen wir es mal vorsichtig. Also das ist jetzt, man sollte jetzt wirklich das jetzt nicht so ironisch ausdrücken, wie wir es tun. Man sollte hoffen, dass es denen da unten alle gut geht. Jedenfalls, aber ja.
Also eine Vorkassezahlung würde ich mir aktuell mal überlegen. Ja.
Ja, genau. Man weiß natürlich auch nicht, wo genau das in der Ukraine ist, oder ich kann es jetzt nicht einordnen. Ja. Es gibt natürlich auch Gebiete, die weniger betroffen sind von der aktuellen Situation.
Ja.
Aber die Idee ist grundsätzlich gut und es muss ja auch irgendwo einen Markt geben. Und es gibt ja auch
eine... Ich habe wieder versucht, bei eBay mal zu gucken, aber nee, richtig Verwendung habe ich eigentlich dafür auch nicht mehr.
Ich habe ja ein iPod U2 Edition. Und ich habe den neulich wieder in Betrieb nehmen wollen. Und tja, ich muss ja leider sagen, er ist verstorben. Er funktioniert nicht
mehr. Oh, schade.
Ja, und ich bin ja eigentlich selten so sentimental, na doch, bei Technik bin ich sentimental, sonst würde ich in meinem Keller nicht irgendwelche Vintage-Apple-Produkte sammeln, aber da muss ich doch ein kleines Tränchen verdrücken, dass das Ding kaputt gegangen ist, weil es ja erstens in einem optimalen Zustand und ja, das ist schade, weil ja, somit ist der Wert also quasi gesunken. Ich hoffe, dass es eine Kleinigkeit ist, dass man den in irgendeiner Weise wieder reparieren kann. Ich habe da so einen Spezi, der hat sich auf iPod-Reparaturen spezialisiert. Den wollte ich das Ding mal zuschicken. Aber
ja, mach mal.
Ja. Schade.
Also ich glaube, ich hatte alle meine iPods verkauft bis auf den Nano. Aber den Nano könnte ich wahrscheinlich noch nicht mal in Betrieb nehmen, weil ich nicht wüsste, wo ich das passende Kabel dafür habe.
Ja, die kriegt man ja noch auf dem Gebrauchtmarkt, die Kabel zu kaufen.
Oder ja, was. Aber dann musst du wieder so ein Kabel besorgen, ist ja auch blöd.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, bei zwei iPods ärgere ich mich echt, dass ich die verkauft habe. Das ist der Mini und der Classic. Ja. Gerade der Mini.
Ja.
Das war mein erster iPod ja auch.
Ja. Ja, aber viel schlimmer ist, wenn vor zwei Monaten hat er noch ohne Probleme funktioniert. Jetzt schalte ich ihn mal wieder ein und ist komplett tot. Und es ist schade. Ne? Das ist schade. Naja, egal. Es ist halt Technik.
Ja.
Da muss man durch. Gut. Ja. Und dann gibt es da noch einen Bericht aus der Boulevardpresse. Das ist der Vorteil, wenn man extrem prominent ist, dann kann man auch mal bei Apple anrufen und dann bekommt man auch Tim Cook an die Strippe. Ich könnte zwar bei Apple anrufen, aber ich würde niemals Tim Cook an die Strippe bekommen. Das ist das Problem. Aber wenn man Barbara Streisand heißt, dann bekommt man Tim Cook an die Strippe. Da gibt es ein schönes Interview bei der BBC, wo sie bei Tim Cook angerufen hat, oder nicht im Interview hat sie bei Tim Cook angerufen, sondern sie hat über das Telefonat mit Tim Cook berichtet und sie hat sich darüber echauffiert, dass Streisand nicht richtig von Siri ausgesprochen wird, weil Siri hat es bis vor ein paar Monaten mit Z ausgesprochen und nicht mit S wie Sand, weil es heißt ja Barbara Streisand, wie der Sand am Strand, und das hat sie doch zutiefst geärgert. Und da hat sie ihren Unmut etwas Ausdruck verliehen und hat den Telefonhörer in die Hand genommen und sie hat auch prompt Tim Cook erreicht. Ja.
Kann man machen.
Und es wurde auch geändert. Man soll es kaum glauben. Ja. Aber das ist ja sowieso, ich glaube, ich meine, sie ist eine großartige Künstlerin und sie hat auch viel im Leben erreicht, aber ich glaube, es ist eine sehr anstrengende Persönlichkeit. Also das, was man so teilweise von ihr liest und auch teilweise in Medienberichten so mitbekommt. Und ich glaube, es ist keine einfache Persönlichkeit.
Ich kenne sie nicht, ich kann es nicht
beurteilen. Ich kenne sie auch nicht persönlich, aber was man so mitbekommt, glaube ich, kann sie sehr anstrengend sein. Na gut, die gute Dame ist 81 und im Alter wird man dann halt auch ein wenig, oder oftmals wird man dann ein wenig merkwürdig. Ja. Also wenn ich jedes Mal anrufen würde, wenn Siri irgendwas falsch ausspricht, dann hätte ich echt viel zu tun. Obwohl, das hängt dann natürlich nicht immer direkt mit mir zusammen. Aber dieses Privileg haben natürlich nur Promis. Ne? So, dann kommen wir zu einem Gerücht, was ich ehrlicherweise sehr spannend finde. Und Apple plant, eigene Akkus zu bauen. Besser gesagt, ihre eigenen Akkus, die sie entwickelt haben oder derzeit die Akkus, die sich in Entwicklung befinden, bauen zu lassen über Auftragsfertiger. Und das soll angeblich schon seit dem Jahre 2018 existieren, dieses Projekt. Seitdem arbeiten sie schon an neuen Akkutechnologien. Hauptbestandteil dieser neuen Technologie soll sein, dass sie auf wesentlich einfachere Bestandteile zurückgreifen können, auf Elemente zugreifen können, die besser verfügbar sind, die nicht unbedingt so schwierig verfügbar sind, wie es im Moment der Fall ist. Und die Akkus sollen eine höhere Energiedichte haben, sollen kleiner sein, die Energieeffizienz soll steigen, etc. Also das soll so die, wenn man den Berichten Glauben schenken mag, die nächste Stufe sein der Akkutechnologie. Und das wäre natürlich für die komplette Produktpalette der Apple-Produkte essentiell, weil es gibt, glaube ich, kein Apple-Produkt, was kein Akku verbaut hat. Abgesehen vom Mac Pro und vom iMac, glaube ich, haben fast alle Produkte einen Akku verbaut. Sogar die Apple Pencils haben einen Akku verbaut. Und das Ganze hat nochmal so den Schub gegeben, angeblich, wo sie die Apple Vision final entwickelt haben. Das war wohl so dieser Wake-up-Moment, wo sie gesagt haben, wir müssen dem Ganzen noch ein wenig mehr Druck verleihen. Und entstanden ist das Ganze so aus diesem Titan-Projekt, aus diesem Autoprojekt heraus. Da soll wohl auch ganz stark natürlich die Akkuentwicklung eine Rolle spielen. Logischerweise, Elektrofahrzeuge basieren natürlich auf Akkus. Und dazu haben sie damals auch einige Mitarbeiter aus dem Samsung-Akku-Bereich abgeworben. Also Akkuspezialisten aus dem Hause Samsung sind seitdem bei Apple tätig. Und das wäre natürlich eine Revolution. Ja. Wenn das alles kommen soll, was so die Presse im Moment berichtet, wäre das der nächste Schritt.
Hat man was gelesen über die Technik?
Akkulaufzeit und sie wollen.
Nein, über die verwendeten Materialien. Weil momentan ist ja doch relativ viel Bewegung in der Entwicklung von Batterietechniken, gerade weg von Kobalt und von Lithium.
Genau, das soll auf jeden Fall nicht mehr enthalten sein. Sie wollen auf andere Materialien zugreifen, die am Markt besser verfügbar sind und nicht so umstritten sind.
Ja, also das nächste große Ding bei Autobatterien ist ja gerade diese, oder ist ja wahrscheinlich Natrium-Ionen-Akkus, dann kommst du ja ohne Lithium dann hin. Wobei Lithium, denke ich mal, jetzt weniger das Problem ist wie Kobalt. Es gibt unter anderem in Europa ja große Lithiumvorkommen. Das wäre jetzt nicht das Problem, wenn du sagst, okay, wir müssen alleine schon auf die wegen oder aufgrund der Versorgung mit seltenen Erden müssen wir halt von China loskommen. Kobalt ist ja auch gerade die Diskussion, was jetzt die Produktionsverfahren beziehungsweise die Art und Weise, wie halt das geschürft wird in Afrika, ist ja so ein großes Thema, ja, was man ja Apple ja auch immer wieder vorhält. Wobei ich mich ja immer wieder frage, klar kann man da Apple mit in die Verantwortung reinholen und das auch entsprechend ansprechen. Aber das betrifft ja jeden Akkuhersteller.
Ja, genau.
Klar, Apple als kann man immer gerne wieder zitieren, aber wie gesagt, es betrifft ja alle Hersteller. Apple hat ja gerade auch beim letzten Mal ja das Thema angesprochen, was ja jetzt auch gerade Recycling betrifft. Oder die Verfügbarkeit von diesen Materialien im Recycling wächst ja jetzt auch. Ja, weil ja auch immer mehr von den oder auch gerade Akkus ja ins Recycling reingeht. Ja. Also wird ja auch der Anteil an recycelten Materialien höher. Klar, wird trotzdem mehr benötigt an Material, als aus dem Recycling kommt. Mhm. Gar keine Frage. Aber spannend wird es, wenn Apple wirklich eigene Batterietechnik hätte, die halt komplett darauf verzichten kann.
Ja.
Das wäre eine Ansage, gerade auch in der Größenordnung, wie Apple die Akkus verbaut. Wenn man sich alleine mal anguckt, was oder welche Mengen an Material die brauchen oder an Akkus sie auch brauchen für die iPhones. Ja. Ja, nur mal diesen Bereich. Ja. Wenn du sagst, du kommst da weg von Kobalt beziehungsweise generell auch Lithium, das wäre schon mal eine Ansage.
Ja.
Ja. Es ist halt die Frage, wie weit ist es halt weg und was genau würde halt die Technik beinhalten. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was, denke ich mal, die nächsten Jahre auf jeden Fall akut oder noch akuter werden wird.
Ja.
Weil ja immer auch wieder die Rede ist, ja, und mit der Umstellung der Autos und es geht ja alles schon gar nicht, weil wir auch so viele Rohstoffe gar nicht haben. Mhm. Ja, was viele Leute immer, oder viele gehen halt bei der Diskussion immer vom Status quo aus.
Ja, das ist
richtig. Von dem aktuellen Stand in der Batterietechnik, aber die wird sich die nächsten Jahre ja auch weiterentwickeln. Und gerade im Automobilbereich, wie gesagt, erwarten wir eigentlich diese Natrium-Ionen-Akkus jetzt demnächst in Stückzahlen, ja, dass Autohersteller die auch dann wirklich in ihren Serien verbauen können. Mhm. Ja. Und alleine, wenn das schon mal kommt, bin ich mal gespannt, was das generell auch für den Rohstoffmarkt betrifft, inwieweit da dann auch gerade für diese oder gerade auch für Kobalt eventuell die Preise noch sinken, beziehungsweise was das für die Leute vor Ort hat, ja, für die das zwar ein scheiß Job ist, aber teilweise ja die einzige Möglichkeit, überhaupt ein bisschen Geld zu verdienen.
Das ist
richtig. Das ist halt auch wieder die Frage, egal wie scheiße die Bedingungen für die Leute vor Ort sind, ja, immerhin gehen sie mit ein paar, auch wenn es, wie gesagt, nur, ja, so schlimm es klingt, nur ein paar Cent sind, ja, mit denen sie da rausgehen. Gerade auch, ja, leider, ja, Kinder, die da eingesetzt werden oder die halt dort arbeiten, ist es ja trotzdem eine Einnahme oder die einzige Dienstmöglichkeit, die sie haben. Klar wünscht man sich denen bessere Möglichkeiten oder bessere Bedingungen vor Ort, ja, und auch einen besseren Verdienst. Das Problem ist halt, dass, wie gesagt, das vielleicht die einzige Möglichkeit ist, wie sie überhaupt Geld verdienen können.
Ja.
Deswegen, wenn da wirklich jetzt alternative Verfahren kommen, ist halt da auch wieder die Frage, was bedeutet das dann letztendlich für die Mine vor Ort?
Ja. Ja,
ich denke, die Nachfrage ist nach wie vor so hoch, dass das erstmal nicht viel Einfluss haben wird, was jetzt die Preise und den Markt generell betrifft. Ich hoffe, dass sich die Situation vor Ort definitiv verbessert, ja, weil 2-3 Bilder, die man gesehen hat, da schon nicht ohne sind und einen da auch fragen lassen, ja, wie wenig Einfluss Firmen, die mehr als ein Kilo im Jahr kaufen, dann tatsächlich auf die Produzenten vor Ort haben, ja, weil man ja doch auch gerade als großer Abnehmer ja doch ein bisschen Einfluss da nehmen kann, ja, und Apple das ja auch immer sagt, dass sie versuchen, oder was heißt versuchen, dass sie halt ihre Lieferkette entsprechend halt da auch Standards umsetzen wollen. Ich denke mal, das ist mit ein Grund, warum sie auch weg wollen davon.
Das ist, denke ich, einer der Gründe, aber ich denke,
weil die Kritik die letzten Jahre so groß geworden ist,
ja,
an der Förderung von Kobalt. Wie gesagt, nicht nur jetzt beim Einsatz von Apple, weil das betrifft ja generell alle, die Kobalt einkaufen. Mhm. Irgendwo, ja, alleine schon aufgrund der Versorgungslage und der Verfügbarkeit am Markt, wird irgendwo, wo Kobalt eingesetzt wird, auch was aus dieser Mine dabei sein, ja, wo du die Bilder halt gesehen hast. Und ich denke, auch aufgrund des Drucks, der einfach aus der Öffentlichkeit kommt, will Apple da weg. Wie gesagt, okay, egal woher der Druck kommt, weg davon ist auf jeden Fall, denke ich mal, kein schlechter, also ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Und generell müssen wir sowieso gucken, ja, dass die Technik da weitergeht, weil es sind, der Begriff seltene Erden kommt nicht unbedingt jetzt von selten, weil manche seltene Erden sind ja durchaus verfügbar. Also ist halt mir die Frage, wie lukrativ ist halt das Schürfen vor Ort, wie aufwendig, ja, wie rechnet sich das noch? Aber wenn du darauf verzichten kannst, gerade weil halt die meisten seltenen Erden halt regional sehr begrenzt sind und man da nicht unbedingt Einfluss drauf nehmen kann, beziehungsweise voraussagen kann, auch wie sich die Regierung vor Ort halt die nächsten Jahre positioniert, macht es definitiv Sinn, da wegzukommen und halt möglichst Materialien zu verwenden, die halt sehr gut verfügbar sind, ja.
Ja, das ist, denke ich, ein wichtiger Antrieb, den Apple da hat, um das Ganze zu lösen. Aber ich denke auch, um ihre, also was ich jedenfalls aus den Berichten herauslesen konnte, jeder hat auch ein bisschen was anderes hineininterpretiert aus den wenigen Informationen, die so herausgekommen sind. Mhm. Aber ich denke, ein großer Antrieb ist natürlich auch, die Energieeffizienz zu verbessern und wesentlich mehr Leistung auf kleineren Raum zu bekommen. Weil das ist, glaube ich, noch ein großer Faktor, was Apple halt stört, dass die Akkutechnologie sich in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Technologien nicht unbedingt wesentlich weiterentwickelt hat. Es ist zwar schon eine Menge passiert, aber wenn man sich das jetzt mal im direkten Vergleich zu der Prozessorentwicklung anschaut, die Apple ans Tageslicht gelegt hat, ist mehr oder weniger der Akku stehen geblieben oder fast stehen geblieben. Und das stört Apple, denke ich, ganz, ganz groß, dass da keine signifikante Entwicklung gibt. Und sie wollen sich da halt freischwimmen, genauso wie sie sich von Intel abgekapselt haben oder emanzipiert haben und eigene Prozessoren rausgebracht haben, denke ich, werden sie jetzt auch diesen Akkumarkt nicht angreifen, sondern sie werden sich einfach davon abkoppeln und ihr eigenes System, ihre eigene Technologie entwickeln. Das ist letztendlich nur eine logische Konsequenz aus dem ganzen Fortschreiten der Firma Apple, wie sie in den letzten Jahren agiert haben, wenn man sich die SoCs anschaut etc. Und das war ja auch mal so, na, es gab mal vor ein paar Jahren, fast schon, glaube ich, ein Jahrzehnt von irgendeinem Apple Manager die Aussage, dass sie mehr oder weniger sich von allen Dingen unabhängiger machen wollen. Und das ist, denke ich, nur eine logische Fortführung ihrer Philosophie. Und wenn sie den Markt Akkutechnik so revolutionieren würden, könnten, wie sie das mit den SoCs geschafft haben, na dann holla die Waldfee, dann haben wir wirklich ein Akkuwunder zu erwarten.
Das denke ich jetzt eher mal weniger, weil, ja klar kannst du sagen, jeder kann auch ARM lizenzieren beziehungsweise Chips entwickeln und Apple war jetzt den, hatte ich, genauso entwickeln ja viele an der Batterietechnik, aber ich denke nicht, dass man da so Sprünge erwarten kann, wie jetzt bei den Chip-Designs. Weil gerade wenn man mal sich so die Natrium-Akkutechnik anguckt, hast du da ja das Problem mit der Energiedichte. Ja? Die ist nicht ganz so wie bei den Lithium-Ionen-Akkus. Mhm. Du hast zwar andere Vorteile, sie sollen ja Temperatur, alle gerade niedrige Temperaturen besser vertragen. Ja, die Leistungskapazität soll da nicht so abfallen wie bei Lithium-Ionen-Akkus. Sie sollen ja auch günstiger in Herstellung sein, gerade weil du halt auch auf Lithium und Kobalt verzichten kannst. Aber wie gesagt, energetisch ist halt so ein Thema.
Ja.
Und da ist deswegen ja auch die Frage, an was arbeitet Apple? Ja, weil wenn es in diese Richtung geht, weil du hattest angesprochen, höhere längere Batterielaufzeiten etc., ja. Das würde eigentlich nicht unbedingt jetzt für Natrium sprechen.
Mhm. Also
weil du würdest da eigentlich bei gleicher Dichte weniger Energie speichern können. Aber mein Gott, wer weiß, an was Apple gearbeitet hat. Ja, es gibt ja noch andere Verfahren. Es gibt ja auch, wie gesagt, Verfahren, wo du zwar an Lithium arbeitest, aber halt mit niedrigerem oder gar keinem Kobalt. Ja, deswegen mal abwarten, was da überhaupt kommt. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass das so ein Sprung werden wird wie bei den CPUs. Aber wie gesagt, jeder Schritt hilft, gerade wenn es halt weggeht, ja, von Lithium oder von Kobalt, ja. Aber da muss man mal abwarten, inwieweit oder was da Apple dann letztendlich wirklich an Technik hat oder an der Lösung hat für die Batterien. Wenn man sagt, es ist aus dem Projekt Titan entstanden, also aus der Autoentwicklung, würde Natrium eigentlich naheliegen, weil das seit Jahren so eine Alternative ist, an denen die Autobatteriehersteller eigentlich entwickeln beziehungsweise da Hoffnungen drauf setzen. Einige ja auch in der Kombination zwischen Natrium und Lithium-Ionen-Akkus. Ja, müssen wir mal gucken, wann da wirklich dann die Stückzahlen, ja, und von welchen Herstellern die kommen. Ja, wahrscheinlich ja eher erstmal bei den chinesischen Herstellern. Aber ja.
Ja.
Wie gesagt, deswegen, mich würde mir interessieren, an was Apple da wirklich gar, oder wie die Lösung dann aussieht, oder die Umsetzung bei Apple. Und ob sie es, und welchen Stückzahlen, vor allem für welche Geräte sie dann erstmal da kommen, oder das umsetzen, oder einsetzen wollten.
Das ist die Frage. Letztendlich denke ich mal, es wird erstmal in einer Produktkategorie eingeführt, die jetzt nicht so umsatzstark ist, also auch nicht so viel Stückzahlen generiert, ist meine Vermutung, bevor sie dann auf die iPhones gehen etc. Das ist ja auch so das übliche Vorgehen bei Apple, wenn irgendwas Neues eingeführt wird, dass man da erstmal auf andere Gruppen, Produktgruppen geht, die jetzt nicht so umsatzträchtig sind. Vielleicht fangen sie beim Apple Pencil an. Weiß man nicht, keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung.
Ja. Aber wie gesagt, interessant. Und es würde ja für Apple sehr viele Vorteile ergeben, in ganz, ganz vielen Richtungen. Also von der Kontrolle angefangen etc. Also das haben wir eben auch alles schon besprochen.
Ja, vielleicht gehen wir auch ganz weg von der Batterie und sind demnächst wieder bei der Kurbel. Ja.
Ja.
Ich habe gestern gerade eine Küchenwaage gesehen, da ist ein Drehknopf drauf. Ja. Mhm. Den drehst du einmal und kannst dann die Waage benutzen. Wie gesagt, die hat keinen Akku. Und sie hat, ob die Laufzeit dann oder die dann stimmt, die sie da angeben, ja, mit einer Umdrehung für das, keine Ahnung, aber ich habe da einmal dran getreten, das Ding war einsatzbereit, also. Für die Küchenwaage, denke ich mal, durchaus sinnvoll. Ja. Ja. Radio wieder die andere Frage, aber für die Waage
beim Radio, kannst
du ein paar Kilo mal durchwiegen. Ja.
Beim Radio habe ich mich mal vor ein paar Monaten mit einigen Geräten beschäftigt. Da gibt es auch ganz, ganz viele schwarze Schafe, aber es gibt auch einige Hersteller, die wirklich gute Qualität anbieten, wo man auch mit einer Kurbel einigermaßen vernünftige Laufzeiten herstellen kann. Und das klingt jetzt wieder so ein bisschen Prepper-mäßig, aber ein Radio mit einer Kurbel, ein vernünftiges Radio und eine Taschenlampe mit einer Kurbel, denke ich, ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Ausstattung. Ist meine Meinung.
Gerade Thema Taschenlampe, wenn man die nicht oft im Einsatz hat, macht das durchaus Sinn, weil es ist auch immer so, du greifst danach und der Akku ist leer oder die Batterie ist leer. Deswegen, wie gesagt, macht da definitiv eine Kurbel Sinn, ja. Ich habe jetzt zuletzt auch gerade welche gesehen, USB-Ladegeräte mit Kurbelbetrieb, ja, dass du dann dein iPhone auch noch laden kannst, wenn der Strom weg ist. Inwieweit das natürlich dann noch Sinn macht, je nachdem, welche Katastrophe da auf einen zukommt, ist die andere Frage, weil funktioniert das Netz dann noch? Ja, das ist ja so ein großes Ding. Ja, deswegen Radio, also keine digitalen, sondern wirklich dann noch
UKW.
Genau, UKW etc. Mhm. Das macht... inwieweit das für einen Sinn macht, ist die andere Frage, aber mein Gott, die kosten ja auch nicht die Welt, ja. Aber wie gesagt, Taschenlampe macht definitiv Sinn. Weil wie es der Zufall will, du greifst nach deiner. Das muss ja keine Katastrophe sein, ja.
Nein.
Du hast nachts vielleicht irgendwo mal einen Stromausfall.
Ja. Ja,
das kann ja wirklich mal passieren, auch bei uns in Deutschland.
Ja.
Oder es wird der Strom generell irgendwo mal abgestellt wegen Baumaßnahmen oder wegen einem Unfall, ja, wo der Strom halt einfach abgestellt werden muss.
Ja.
Du bist da zufällig betroffen und dann, wie gesagt, wie der Zufall es will, du greifst nach der Taschenlampe und die Batterie ist leer.
Ja.
Also wie gesagt, da macht das definitiv Sinn. Ja, ja. Also sowas sollte man auf jeden Fall mal zu Hause haben.
Ja, so ist es.
Weil deinen Akku kannst du, wenn kein Strom da ist, auch nicht laden, ja. Dann bräuchtest du wieder hier so eine von diesen
Monster-Akkus, genau.
Genau.
Dabei.
Ja, das Ding geht ja auch momentan durch die Decke.
Generell diese.
Also die Angebote bei diesen Geräten, beziehungsweise auch Hersteller, die jetzt da draufspringen, ja. Hm.
Obwohl, da gibt es auch so Feinheiten, wo man drauf achten muss.
Ja, das will ich gar nicht absprechen, aber der Markt wird da halt auch immer größer, ja.
Und das Problem ist halt auch, Es gibt da sehr, sehr viele Hersteller, die mehr oder weniger Batterien bauen, wenn man eine sehr normale Abnahmekapazität hat und keine Spitzen benötigt und keine Spannungsspitzen braucht, wo diese Akkus halt gar nicht funktionieren. Und es gibt da so eine Marke, die seit ein paar Wochen so für sehr viel Aufsehen sorgt. Das ist ein deutsches Unternehmen, die nennen sich Instagrid, die mit ihrer Akkulösung sogar ermöglichen, Kettensägen, große Flexen zu betreiben, also wirklich auch einen Hochleistungs-Notstromgenerator zu ersetzen, was diese ganzen günstigen Akkusysteme von Anker, von U-Grid, wie sie alle heißen, gar nicht abbilden können. Ne?
Ist es allerdings von denen auch der Anspruch? Ich denke mal eher weniger.
Nee, das ist richtig. Bloß dieses Instagrid-System, das hat mich sehr, sehr fasziniert und vor allen Dingen das Ding ist erstens mal idiotensicher. Das hat von der Bedienbarkeit her, vom Funktionsumfang sehr einfach zu bedienen und es hat eine wahnsinnige Leistung. Und es ist auch adressiert natürlich auch einen ganz anderen Käuferkreis. Mhm. Also sie haben da Baustellen adressiert, wo jetzt irgendwelche Baustellen sind, wo gar kein Strom ist oder wo man gar keinen Generator laufen lassen darf, weil es vielleicht leise sein muss, etc. pp. Das ist so in erster Linie die Kunden, die sie adressieren. Also generell auch da, wo sehr viel Leistung abgefordert werden muss. Und da ist Instagrid gerade so das Unternehmen, was so ein bisschen durch die Decke schießt. Aber das Gerät hat bei mir irgendwie Begehrlichkeiten geweckt.
da spricht Tobis Prepper-Herz.
Ich hab da Präsentationsvideos gesehen, auch von Leuten, die das im Einsatz haben, also auch richtig auf Baustelle etc., also auch, ich sag mal, so Hands-on-Videos im Einsatz und wo sie da wirklich Betonschneidegeräte angeschlossen haben und das Ding hat gearbeitet ohne Ende und hat Leistung gegeben ohne Ende, was so normale Akkusysteme gar nicht bieten können. Aber gut, das Ding kostet auch in der Startversion 3000 Euro. Das muss man auch erstmal haben, sage ich jetzt mal. Ne? Oder das muss man auch erstmal investieren können. Aber okay.
Dann kannst du auch dein MacBook mit 140 Watt laden.
Das geht auch, ja. Gut. Es gibt noch ein paar Gerüchte zum iPhone SE der vierten Generation. Da gibt es mal wieder neue Informationen. Und dieses Mal sind die Informationen noch sehr, sehr detailliert, muss ich sagen. Und es sind angeblich Prototypen aufgetaucht, die das Chassis vom iPhone 14 zeigen. Darauf soll wohl das iPhone SE der vierten Generation basieren. Das soll so das Grundmodell sein. Und diese Gerüchte gab es ja immer wieder, dass die iPhones auf Geräte der letzten Generation basieren. Das ist ja auch ein probates Mittel bei Apple. Haben sie ja letztendlich bei dem aktuellen iPhone SE auch gemacht, dass quasi das Gehäuse von einem alten Gerät recycelt wird. Natürlich werden die SE4-Geräte dann etwas abgespeckt. Es soll eine kleinere Kamera oder nur der zweite Kamerasensor soll fehlen, logischerweise. Also wird dann natürlich an ein paar Stellen abgespeckt, das Gerät. Und was auch ganz interessant ist, man hat hier die genauen Gewichtsangaben herauslesen können, was eigentlich dafür spricht, dass man wirklich auch Prototypen in der Hand gehabt hat und dass diese Prototypen auch wirklich irgendwie an Medien, an Journalisten, an Leaker gekommen sind. Nämlich 165 Gramm soll das Ding wiegen, im Gegensatz zu dem aktuellen nicht ganz aktuellen iPhone 14, weil wir sind ja bei 15, im Gegensatz zu dem iPhone 14 mit 172 Gramm. Und diese Gramm oder dieser Gewichtsunterschied ist daraufhin zurückzuführen, dass, wie gesagt, ein zweiter Kamerasensor fehlt. Ja, das sind im Moment die aktuellsten Informationen zum iPhone SE der vierten Generation. Man vermutet, das soll dann irgendwann im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Das wird dann aber auch Zeit. Und dann wäre dann auch endlich der Touchbutton, hätte ich bald gesagt, wie heißt er denn offiziell? Jedenfalls der Button wäre dann weg. Das hätte man dann auch endlich eliminiert. Ja. Dann haben wir noch ein Thema, was ja bei uns sehr selten stattfindet. Lass uns mal ein wenig über Windows reden. 40 Jahre Windows. Am 11. November 1993 wurde Windows 1.0 ja mehr oder weniger vorgestellt. Es war nicht der Marktstart. Es wurde in New York im Plaza Hotel vorgestellt. Und die Präsentation war relativ elementar, relativ simpel gehalten. Man hat sich da einfach nur so ein paar Screenshots zusammengesteckt und zusammengebastelt. Es gab zu dem Zeitpunkt das Windows in der Form, wie sie es letztendlich dann auf den Markt gebracht haben, noch gar nicht. Also es gab ganz, ganz wenige Codeschnipsel, die sie hatten, aber sie hatten in keinsterlei Weise ein funktionsfähiges Windows. Also das war alles mit der ganz, ganz heißen Nadel gestrickt. Das zeigt dann natürlich auch der geplante Marktstart, der auch so nicht erfolgt ist zu dem Zeitpunkt. Geplanter Marktstart war April 1984. Das war ein sehr eng gesteckter Zeitplan. Man muss dazu sagen, sie hatten auch so ein wenig Druck. Sie mussten auch mit dieser Ankündigung an den Markt gehen, weil sie zum damaligen Zeitpunkt auch von den Marktbegleitern wie IBM etc., HP hatte da auch einige Ideen, eine grafische Benutzeroberfläche an den Start zu bringen. Mussten sie auch ein bisschen Gas geben, um dass der Plan auch letztendlich aufgeht. Und deswegen hatten sie auch diesen Druck, diesen 10. November zu nehmen, wo sie das Ding quasi vorgestellt haben. Man muss dazu sagen, es ist ja kein richtiges Betriebssystem gewesen damals. Es war eine grafische Benutzeroberfläche, die auf DOS aufgesetzt hat. Aber gut, das sollte ja mittlerweile jedem bekannt sein, dass das bei Weitem kein eigenständiges Betriebssystem war. Böse Zungen haben auch behauptet, dass es lange Zeit das letztendlich nicht war. Selbst Windows 95 hat ja noch einen Unterbau gehabt und war mehr oder weniger ja auch kein eigenständiges Betriebssystem. Wenn man das jetzt ganz grob nimmt. So richtig in diesen eigenen Bereich, wo man von einem mehr oder weniger eigenen Betriebssystemen sprechen konnte, war dann, wo Windows NT kam. Das ging dann schon in eine ganz andere Richtung. Das hat dann aber so richtig erst Fahrt aufgenommen mit Windows NT 4.0. Nach meiner Meinung auch das eines der stabilsten Betriebssysteme, die Microsoft jemals rausgebracht hat, muss man ihn anerkennen. Windows NT 4.0 war schon ein großer Schritt. Aber sei es drum. Wie gesagt, geplanter Marktstart war April 84. Das hat dann aber auch nicht geklappt. Da haben sie dann zwar nochmal eine Präsentation gehabt und haben dann nochmal ein bisschen mehr gezeigt, aber der tatsächliche Marktstart war der 10. November 1985. Zur Comdex ging das Ding dann an den Start und der Startpreis war sehr moderat, mit 99 Dollar war das doch, denke ich, sehr erschwinglich. Allerdings konnte das ja auch noch nicht so viel, logischerweise. Und die Systemvoraussetzung war auch sehr übersichtlich. 256 Kilobyte RAM und man benötigte 2 Diskettenlaufwerke. Und Microsoft wollte das auch absichtlich so gestalten, mit einer sehr niedrigen Einstiegsschwelle. Es gab von, wie gesagt, von anderen Unternehmen Ideen und Vorstellungen einer grafischen Benutzeroberfläche, die allerdings schon eine Festplatte benötigt haben. Und das ist natürlich ein Punkt, wo Microsoft vom Start an mit punkten konnte, weil in der Fläche hatten die wenigsten eine Festplatte. Das war absoluter Luxus und kostete auch richtig, richtig viel Geld. Und deswegen hat man auf diese 2 Diskettenlaufwerkslösung gesetzt. Also in einem Diskettenlaufwerk letztendlich das Betriebssystem und in einer Diskettenlauf dann Laufwerk, dann Applikationen etc. Jo, das war der Marktstart von Windows 1.0. Hm. Und wenn man sich diesen Zeitraum anschaut, von 85.
Wir sind heute erst bei 11.
Ja gut, die haben ja ein bisschen getrickst. Und wenn man sich dann den Zeitraum anschaut, was von 85 bis 95 passiert ist, habe ich jetzt mal so diese steile These, dass diese 10 Jahre, die, was damals so entwicklungstechnisch passiert ist, wesentlich mehr passiert als heute in 10 Jahren Entwicklungszeit. Entweder ist das so ein verklärter Blick auf die ganze Situation oder es stimmt wirklich. Weil von Windows 1.0 bis 95, da hat sich ja wahnsinnig viel getan und das waren ja nur 10 Jahre. Selbst Windows 3.11 war noch ein wahnsinniger Schritt von der 1.0er-Version. Also was da für Entwicklungsschritte stattgefunden haben letztendlich. Oder Windows 3.1, ja, war ja auch ein sehr großer Schritt. Naja, 40 Jahre Windows, Wahnsinn. Und wenn man sich anschaut, mit welchen Tricks und Raffinessen Bill Gates gearbeitet hat und auch nicht immer so ganz sauberen Mitteln, um das System flächendeckend in den Markt zu pushen, mit welchen OEM-Verträgen, ist das schon sehr beeindruckend, mit wie er seine Marktdominanz ausgebaut hat oder wie er seine absolute Dominanz der Betriebssysteme zumindest in diesem Zeitraum an den Start gebracht hat. Ja. Schon Leistung. Auch wenn es nicht mehr so ganz sauber abgelaufen ist. Ja. Was war deine beste Erinnerung an ein Windows-Betriebssystem oder welches Betriebssystem, wo du noch mit Windows gearbeitet hast, war dein liebstes Betriebssystem in der Zeit?
Ich hatte mich gefreut ohne Ende auf Windows ME. Oh. Wobei das ja ein Flop war.
Ja.
Das war, glaube ich, von 98 zu ME, oder? War das von 98, oder?
Millennium Edition hieß das ja, ME. Das war dann nach 98, genau.
Nach 98, ja, nicht genau. 95. Und dann 8, nee, genau. Nee, XP habe ich eigentlich noch die besten Erinnerungen. Windows 2000 war eigentlich auch immer so ein geiles Ding, aber ja eigentlich nicht für End-User gedacht. Aber Windows 2000 habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen.
Ja.
Wie gesagt, XP, viele loben ja Windows 7. Habe ich nie benutzt, Windows 8 nie benutzt, ja. Erst wieder Kontakt gehabt mit Windows 10 und jetzt mit 11. Läuft, oder ist bei mir auch sehr gut gelaufen, ja. Gerade 10 war nie ein Problem. Wie gesagt, 11 nur mal kurz gesehen. Aber das wäre eigentlich jetzt das Windows, wenn ein neuer Gaming-PC reinkäme, wäre eigentlich Windows 11. Ich habe jetzt von anderen nichts Schlechtes gehört über 11. Von daher, mein Gott, man muss sich halt dann mit arrangieren. Ja, vor allem, wenn man es zum Gaming benutzt, siehst du ja nicht viel davon.
Ja, das ist richtig, ja.
Das ist halt der Vorteil, solange das drauf läuft, was laufen soll, also Steam zum Beispiel, vielleicht noch Battle.net, ja. Dann hat sich die Sache ja erledigt. Ja.
Ja.
Hauptsache, das läuft. Nee, aber gerade zu meinen Windows-Zeiten, wo ich dann wirklich auch mit Windows noch gearbeitet habe, wie gesagt, ich kam ja, mein erster Kontakt mit Windows war, glaube ich, ja, ganz kurz mal klar, davor mal was, aber eigener Rechner war, glaube ich, 95 tatsächlich wirklich erst. Mhm. Dann das Update auf ME. XP, wie gesagt, dann nochmal Windows 2000 zwischendrin immer mal wieder rein Interesse halber, aber nie jetzt wirklich in der täglichen Anwendung. Ich hatte da, also mit Windows hatte ich nie wirklich ernsthaft Probleme. Ja.
Okay.
seit Jahren privat im Einsatz ja sowieso Apple, macOS. Hm. Von daher, wobei ich da auch wirklich erst mit macOS 10 zu Apple kam. Mhm. Vorher die Kontakte auch nie gehabt. Außer mal auf der Schule, ja, mit den Alten, klar, was halt da damals so stand, aber ja auch nie länger oder ernsthaft. Und mein Gott, viele meckern ja oder schimpfen auf Windows. Dem muss ich mich entziehen. Klar kann man da meckern, aber ja. Ich kann auch mal über macOS 10 meckern. Ja. aber ja.
Naja.
Und wie gesagt, beruflich hast du sowieso mit Windows zu tun.
Ich nicht.
Also ich.
Ich habe meine Kunden mehr oder weniger nach einer Umorientierung unserer Firma selbst ausgesucht, letztendlich. Oder besser gesagt, ich habe einfach
handverlesen
meine Tätigkeiten im Windows-Bereich eingestellt. Das hatte aber auch sehr, sehr, sehr viele Gründe. Und ich habe dann einfach die Not zur Tugend gemacht und bin dann mehr oder weniger in den Mac-Bereich eingestiegen. Aber zu den Zeiten, wo wir noch aktiv im Unternehmen Windows unterstützt haben und auch Windows-Netzwerke betreut haben, da waren meine letzten und positivsten Erfahrungen Windows 2000 und Windows NT 4.0. Das waren so die stabilsten Rückblicke oder wo ich die…
NT 4.0,
genau. NT 4.0, ja. Das war eine Offenbarung an Systemstabilität, was Microsoft da geboten hat. Ja. Und wie gesagt, dann Windows 2000. Natürlich hat man dann zwischendrin auch mit anderen Systemen Berührung gehabt, aber das waren so die positivsten Rückblicke in die Windows-Welt. Ja. Also ich habe das NT 4.0
geliebt. Heute hast du ja
geliebt.
Home und Pro und wie nennen sie sich heute? Home? Ja, Home?
Ich glaube, weiß gar nicht, ob es heute noch Home gibt, kann ich ja gar nicht sagen.
Ob es
die Unterscheidungen noch gibt. Jedenfalls bei XP gab es diese Unterscheidungen Home und Professional und da gab es halt diese Unterscheidungen letztendlich bei Windows XP zum Beispiel. Ich glaube, da haben sie das auch eingeführt, diese Unterscheidungen mit diesen Home und so weiter. Das hatte dann auch teilweise nur, glaube ich, Netzwerkunterschiede, Netzwerkanbindungsgeschichten etc. pp. Und glaube ich auch die maximale Anzahl an Arbeitsspeicher, was sie adressieren konnten. Ich glaube, das waren so die groben Unterschiede, aber da muss man,
eine Windows-Profi fragen.
Ja, genau, was ich mittlerweile nicht mehr bin. Ne? Obwohl ich damals zu Windows NT Zeiten auch mein Microsoft-Schein gemacht habe, diesen Microsoft Certified Professional, aber den letzten MCP-Schein habe ich auf Windows 2000 gemacht und das ist ja schon lange her. Und
ein bisschen, ja.
Wie gesagt, das brauchte man dann eigentlich auch, um an Aufträge zu kommen. Wenn man sagt, man ist Microsoft Certified Professional, dann kam man natürlich auch an Kunden und an Aufträge. Und diese Ausbildungen bei Microsoft, die waren schon sehr fundiert. Also das kann ich jetzt denen nicht in Abrede stellen. Das war schon eine sehr gut und fundierte Ausbildung in dem Bereich. Und auch wenn man sehr viel investiert hat in so einen MCP-Schein, aber ohne Schein kein Kunde. Oder weniger Kunden, sage ich jetzt mal. Das war damals die blanke Realität. Ja, aber NT 4.0 war schon ein denkwürdiges Betriebssystem in meinen Augen. Und da hat Microsoft schon gute Arbeit geleistet. Und ob die das jetzt heute genauso tun, den tiefen Einblick habe ich halt nicht mehr. Man hat hier und da mal Berührungspunkte mit einem Windows-Rechner, aber nicht in dieser Tiefe, wie ich das damals hatte. Ganz, ganz klar.
Ja.
Und damals hatte ich auch die erste Berührung mit einem Multiprozessor-System auf Intel-Basis. Mein erster Multiprozessor-Rechner mit Windows NT 4.0 war ein Pentium 90, also zweimal Pentium 90 Prozessoren, weil NT 4.0 konnte ja auch zwei Prozessoren dementsprechend verwalten, was andere Betriebssysteme aus dem Hause Microsoft damals ja noch nicht konnten. Ne? Das war leistungstechnisch eine Offenbarung, zwei Prozessoren und dann zweimal 90 Megahertz. Oh Mann, was hat man da gebastelt? Also wenn das heutzutage ein Jugendlicher hört, denkt er auch, von welchen Sachen reden die denn da? Zweimal 90 Megahertz, das habe ich auf einer Luftpumpe heutzutage, aber na gut, sei es drum. Die Zeiten waren auch schön. Ja, dann lass uns doch von schönen Zeiten in schöne Gadgets und in die Kategorie der schönen Gadgets wechseln. Und da habe ich mal wieder was aus dem Hause Satechi oder Satechi, wie man es auch nennen mag oder wie man es auch aussprechen mag. Und für was steht Satechi? Sie stehen für vieles, aber sie stehen auch für sehr viele Variationen von Docking Stations. Und so spreche ich heute mal wieder über eine neue Docking Station aus dem Hause Satechi, nämlich dem Dual Dock oder dem Dual Dock Stand inklusive NVMe SSD Enclosure. Und dieses System oder diese Docking Station hat so ganz, ganz viele neue Ansätze, die so traditionelle und herkömmliche Docking Stations so gar nicht bieten. Also das Ding hat mich aktuell überrascht und es ist derzeit, ich betone derzeit, meine Dockingstation der Wahl, die ich jetzt auch über einen mehr oder weniger längeren Zeitraum getestet habe und sie auch noch etwas längere Zeit testen werde. Und der Kern oder der große Punkt, wo sich das Gerät unterscheidet, ist erstmal die Darreichungsform. Wir haben jetzt kein klassisches Vierkantgehäuse, was man irgendwo hinstellt oder irgendwo daneben stellt oder wo man irgendwo was dran schließt an die Seite, sondern wir haben ein sehr, sehr flaches Design, ein sehr, sehr langes Design, was dazu gedacht ist, unter das MacBook platziert zu werden. Man stellt es quasi auf die Unterseite des MacBooks auf der hinteren Seite und hat so eine leichte Keilfunktion. Das Gehäuse von der Docking Station ist auch leicht keilförmig gearbeitet und man stellt es quasi als Ständer, als Stand in den hinteren Bereich hinein. Das hat mehrere Vorteile. Der erste große Vorteil ist, die Tastatur ist etwas angewinkelt und wenn man gleichzeitig auch mit dem Gerät arbeiten möchte, hat man eine ergonomische Art und Weise, mit dem Gerät zu arbeiten, zu tippen. Die Tastatur kommt einem etwas entgegen. Es gab ja auch von Third-Party-Anbietern so kleine Clip-Ons, die man quasi unter die Geräte geklebt hat. Gab es früher mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, die man quasi rausgeklappt hat, um das MacBook etwas anzuwinkeln. Und genauso kann man sich das mit diesem Stand vorstellen. Man winkelt das Gerät etwas an und kann etwas ergonomischer auf dem Gerät arbeiten, falls man das dementsprechend machen möchte. Man hat natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, wenn man das Gerät seitlich stellt, hat man den Bildschirm etwas mehr angewinkelt. Also man hat eine große Möglichkeit, das Gerät auf der Dockingstation zu platzieren. Man muss halt nicht direkt das Gerät vor sich stehen haben, man kann es halt dennoch frei auf dem Schreibtisch positionieren, keine Frage. Und ich finde dieses etwas angewinkelte Arbeiten ganz interessant, aber ich finde es auch genauso interessant, das Gerät seitlich neben dem Monitor zu stellen und einfach nur das Display etwas höher zu bringen, vielleicht auch auf die Ebene von dem externen Monitor, den man angeschlossen hat. Der zweite Punkt ist, wo sich das Gerät großartig von anderen Dockingstationen unterscheidet, es hat einen eingebauten NVMe-Slot in der Dockingstation. Man kann da jegliche NVMe-SSDs reinstecken, die es da derzeit am Markt gibt. ich würde empfehlen, da jetzt keine extrem große, also von der Kapazität schon, da kann man so groß reinhängen, wie man möchte oder was der Geldbeutel halt hergibt, aber von den Leistungsdaten da jetzt keine High-End Gen 4 SSD reinzukloppen, weil das bietet letztendlich die USB-C-Übertragungstechnologie, die verbaut ist, gar nicht. Also man würde gar nicht so eine High-End SSD ausnutzen von der Performance. Also eine Standard NVMe SSD reicht hier vollkommen aus. Das ist nur meine Erfahrung oder mein Tipp, den ich letztendlich geben kann diesbezüglich. Aber das hat natürlich den Vorteil, man erweitert seine Speicherkapazität des Laptops, sofern man die Station mitführt oder sofern man im stationären Einsatz etwas mehr Speicher benötigt. Ich habe das jetzt zurzeit so gelöst, sobald ich mein Gerät an die Dockingstation anschließe, merkt er dann, oh, du hast jetzt längere Zeit kein Time Machine Backup gemacht, willst du jetzt auf deiner SSD ein Time Machine Backup fahren? Also ich lagere derzeit mein Time Machine Backup auf einer SSD aus, die sich halt im Gerät befindet von der Docking Station. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zu den Anschlüssen. Das habe ich nämlich ganz vergessen zu erwähnen. Das ist ja bei einer Docking Station nicht ganz unerheblich. Verbaut sind einmal ein USB-C Pass-Through-Port, der 75 Watt durchschleift. Zweimal USB-C Data-Port, 10 Gigabit. Zweimal HDMI 2.0 4K 60 Hertz maximal, einmal ein DisplayPort 1.4 4K auch 60 Hertz, zweimal USB-A-Ports 10 Gigabit, einmal ein Gigabit Ethernet-Port und wie gesagt den M2 Slot NVMe. Ein wichtiger Punkt, wo sich das Gerät auch zu marktbegleitenden Produkten unterscheidet, das Ding hat einen Ein- und Ausschalter. Das bieten die wenigsten Dockingstations an und das finde ich immer sehr charmant, wenn man das ganze Ding auch dediziert ausschalten kann. Finde ich immer ganz praktisch, wenn man jetzt einige Geräte entkoppeln möchte und jetzt nicht unbedingt das abschließen oder abklemmen möchte von der Dockingstation, dann ist doch so ein Ein- und Ausschalter sehr, sehr praktisch. Einen weiteren Punkt, den ich positiv anmerken möchte, wenn man, also der sich bei mir sehr positiv herausgestellt hat, das Kabelmanagement ist, wenn man so eine horizontale Dockingstation hat, etwas leichter, als wenn man das Ganze vertikal aufbaut oder wenn man so einen Klotz auf dem Schreibtisch stehen hat. Hier kann man das Ganze doch etwas leichter zusammenführen und hinten am Schreibtisch herunterführen, also die ganzen angeschlossenen Ports. Und selbst und gerade wenn auch das MacBook auf der Dockingstation platziert ist, verdeckt es dann auch schön die angeschlossenen Kabel. Also Kabelmanagement ist nach meiner Meinung oder nach meinem subjektiven Empfinden mit dieser Art von Dockingstation etwas besser zu realisieren. Des Weiteren kommt noch dazu, wenn das Laptop etwas angewinkelt ist, dann ergibt sich positiverweise ein Zwischenraum zwischen Schreibtisch und zwischen MacBook. Man hat eine bessere Thermik, einen besseren Kühleffekt, der teilweise ja auch heutzutage ganz interessant sein kann, speziell wenn man jetzt so ein hochgezüchtetes M3 Mac-System hat, da entsteht ja auch ein wenig mehr Wärme als bei einem M1-System etc. Oder wenn man noch mit einem alten Intel-Laptop unterwegs ist. Das kann ja auch durchaus noch der Fall sein. Tja, also ich finde das Ding eine sehr, sehr positiv, eine sehr interessante Lösung, gerade im Hinblick darauf, dass man einen NVMe-Slot verbaut hat und der Preis ist, da muss ich gerade mal gucken, ob der wirklich noch so günstig ist, wie ich ihn in Erinnerung habe, weil das habe ich jetzt nämlich gar nicht notiert. Ich finde, es ist, ja doch, es ist noch ein sehr moderater Preis. Wir liegen bei 149 Euro. Und wenn man bedenkt, dass da halt sehr, sehr viele Funktionen in einem Gerät zusammengefasst sind, ist das doch durchaus interessant, weil man hat ja quasi ein SSD-Gehäuse gleichzeitig mit verbaut. Tja, ich bin mal wieder begeistert, was Satechi sich dort einfallen lassen hat. Das war's. Nee, es war's nicht ganz. Wir haben noch ein Gewinnspiel. Die Gewinnspielwochen gehen weiter und das auch zur Folge 600. Oder besser gesagt, Folge 602. Nämlich die Firma Nomad hat uns ein wenig über den digitalen Zaun geworfen. Sie haben nämlich ein Nomad MagSafe Mount Stand dagelassen und ein Nomad Base Magnet Charger. Hier gibt es dieses Mal zwei Gewinner. Diesbezüglich ist die Chance auch etwas größer, was abzustauben. Und die Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Ja, Einsendeschluss ist ja, der nächste Freitag, sagen wir mal. Oder bis zur nächsten Sendung. Mhm. Ja, gut. Dann haben wir es doch.
Okay, wunderbar.
Ja. Dann haben wir doch heute eine sehr kompakte Sendung am Start.
Oh, ich kann es ja jetzt gar nicht sagen.
Oh nee, die ist gar nicht so kompakt. Nee, nee. Da habe ich mich vertan. Wir hätten jetzt nicht so lange über Windows reden sollen. Das hat uns jetzt das Genick gebrochen. Ne? Über
glaube ich jetzt eher weniger.
Irgendwelche.
So lange war es gar nicht.
Na gut. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir Hörer aus den Ultra-Windows-Microsoft-Kreisen generieren werden. Also mit dem kleinen Beitrag reicht das wahrscheinlich nicht aus, neue Hörergruppen zu erschließen. Schön wär's. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.